Mir ist langweilig, mir ist so sterbenslangweilig.
Boah, Basti, hör auf zu singen, bitte, tu uns allen Gefallen, hör auf zu singen.
Ja, aber mir ist halt langweilig, mir ist langweilig.
Boah, dann halt die Fresse und spiel Anno.
Ja, aber Reini, welches Anno soll ich denn bitte spielen? Es gibt so viele Annos, welches Anno verdammt nochmal?
Ist mir scheißegal, such dir irgendeins aus. Am 25. Juni erschien die History Collection mit Anno 1602, 1503, 1701, 1404 in 4K und hübsch.
Oh, wenn es irgendetwas gibt, das in 4K nicht besser aussieht, dann bist du es, Reini. Dafür aber die Anno History Collection, denn Alliteration am Arsch wird euch heute präsentiert von Ubisoft und der Anno History Collection. Viel Spaß!
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Guten Tag, Herr Doktor.
Guten Tag, Frau Bendix. Nehmen Sie bitte Platz hier.
Danke.
So, dann wollen wir mal schauen, ob wir den kleinen Tu nicht gut erwischen, der Ihnen so weh tut, gell? Den Kopf zurück, bitte. Den Mund auf.
Ah.
Ach ja, Sie blasen zu wenig, gnädige Frau. Blasen stärkt das Zahnfleisch und sorgt für bessere Durchblutung.
Ah, ja.
Du hier.
Oh, ja, das haben wir gleich. Ja, wir wenden bei Ihnen mal das neue Verfahren an. Akupunktieren, am kleinen Pfötzchen punktieren. In China entwickelt und von mir erfolgreich angewendet. Na, wie ist es jetzt?
Gut.
Na sehen Sie, Frau Bendix, wir haben für alles eine Erklärung. Eine alte chinesische Medizinerweisheit sagt, kriegt die Möse nicht zum Jucken, fangen die Zähne an zu mucken. Und nun wird geblasen. Sehen Sie, gnädige Frau, so massiert man das Zahnfleisch. Das ist gut, das sollten Sie dreimal täglich machen, jeweils nach den Mahlzeiten. Denn nur ein voller Magen kann's Ficken gut vertragen. Und nun wieder hinein mit der Eiche. Und jetzt setzen wir zur Akupunktur an. Sie werden staunen, gnädige Frau, welche Auswirkungen mein Schwanz in Ihrer Fotze verursachen wird. Sie wird geil, sie wird nass und diese Feuchtigkeit entzieht der Zahnwurzel den...
Ja, das Niveau ist ganz weit unten.
Ja. Oh Gott.
Das war direkt aus den 70ern für euch. Ja, Zahnarzt Alter, immer scharf.
Aber das heißt nicht Zahnarzt immer scharf.
Nein, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Dieser Ausschnitt wurde mir zugeworfen über Twitter. Ich habe sehr gelacht. Es fehlt ja leider der Schluss, ne? Also dieses, das am Ende ein bisschen abgeschnitten.
Ich würde es vielleicht sogar zugunsten dessen, dass wir nicht verklagt werden wollen, noch etwas früher abschneiden, Reini Bär, weil ich finde, die letzten zwei Sätze sind schon kritisch.
Wirst du plötzlich hier zimperlich oder was?
Ja, ich werde jetzt zimperlich. Zum Beispiel hört uns mein lieber Freund Alexander Kühn gerade zu, vom Spiegel. Guter Mann, Grüße Alex. Und der ist empfindlich, wenn er sowas hört. Dann sagt der Basti, was ist das denn für ein Podcast? Was ist das denn für ein Podcast?
Einer, der im Spiegel erwähnt werden sollte. Zwinker.
Ich glaube nicht, dass unsere Chancen gerade steigen, Reini. Bei der Pimmel-Akupunktur. Alter, ohne Scheiß. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass die vor 40 Jahren mit einer dermaßen Scheiße schon so kreativ waren. Wenn man
du
das
erinnerst dich an Familie immer scharf?
Ja, aber das ist eher späte 80er gewesen.
Ja, also ich weiß nicht genau, von wann das war, aber das sieht sehr, sehr nach 70ern aus.
Boah, es ist ja wirklich schlimm, oder? Also das ist schon,
das ist hart.
Das ist wirklich richtige Scheiße. Also mein Lieber, allein wie er sich da noch einen zusammenreimt, das finde ich das Allerhärteste.
Ich finde, ne? Das Schönste sind so die Moralsachen, die er hat. Ne? Nur voller Magen kann es Ficken gut vertragen. Das ist so ein bisschen, kennst du die alten Batman und Robin, diese alte Serie? Mit dem fetten Batman?
Hallo, du meinst, entschuldige bitte, du meinst Adam West, der war nicht fett. Der war nur für Batman einfach komplett unmuskulös. Batman hält die Welt in Atem, der Lieblingsfilm meines lieben Freundes Thorsten Sträter.
Ist großartiger Film.
Ja, ist wirklich großartig, weil der ja unter anderem auch das Bat Highspray drin vorkommt, also mit dem man Haie abwehren kann. Das ist so unfassbar absurd.
Das war ja auch eine Serie zu der Zeit. Ich habe die als Kind geliebt, tatsächlich. Ich fand die großartig. Und in der Betthöhle stehen dann auch immer alle möglichen Sachen rum, die total abstruse Label haben. Also irgendwie sowas wie Schurkenaufspürgerät. Da ist dann so ein Computer mit 5 Lampen und darüber steht so ein Schild, Schurkenaufspürgerät. Und es gibt einen Twitter-Account, der sammelt nur diese Schilder und vertwittert die immer.
Ernsthaft?
Ja,
ernsthaft. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Serie gelaufen ist. Ich weiß, dass die, ich glaube, nicht unerfolgreich war. Es war jetzt nicht so ein Flop. Zum Beispiel Star Trek war ja am Anfang, soweit ich weiß, will jetzt nicht wieder, dass ich wieder mir den Trekkie-Hass draufziehe. Aber Star Trek ist, glaube ich, zumindest die damalige erste Serie, ist erst mit Verzögerung zum richtigen Kult geworden. Und das ist bei, glaube ich, der Serie, die war damals, natürlich hat man die ernster genommen als heute. Heute kannst du ja überhaupt nicht mehr ernst
nehmen. Nein, also gar nicht.
Da sind so geile Sachen drin. Zum
drei
Beispiel
Staffeln, der 120 Joker, Episoden.
Der Joker wurde gespielt von Cesar Romero, hieß der Darsteller. War ein homosexueller, mexikanischstämmiger Darsteller, der aber zu der damaligen Zeit natürlich seine Homosexualität nicht ausleben konnte und so, aber sehr affektiert wohl auch hinter den Kulissen war. Und eine der schönsten Stories ist, das haben die Jungs bei Streter Benner Streberg aber schon ein paar Mal erzählt, gib mal bitte den Joker von Batman hält die Welt in Atem in einfach in eure Suchmaske ein. Reini, googelst du das einmal? Gib einmal Cesar Romero Joker ein. Und dann sag mir, was dir als allererstes auffällt.
Moment, ich so, was soll ich googeln? Joker und Batman hält die Welt in Atem?
Genau.
Und dann Bildersuche?
Mhm.
Ich weiß nicht. Was soll mir auffallen?
Du siehst den Darsteller.
Ja, ja.
Der Typ hatte so wenig Bock auf die Rolle, dass der sich nicht mal seinen Schnurrbacks akrasiert hat. Achte mal auf seine Oberlippe. Die haben ihm eine Folie über seinen sehr buschigen Schnurrbart geklebt. Cesar Romero Joker, du lachst dich kaputt. Die haben ihm wirklich, das
ja,
ist
tatsächlich,
absurd.
Das sieht man auf, also man muss ein Bild haben.
Man sieht
haben,
es wo auf das jedem Bild. Wirklich so geil.
Okay.
Er hat sich einfach den Schnurrbart abgeklebt. Und da sind halt einfach so geile Sachen in dieser Serie. Denn allein immer, wenn einer gehauen wird, diese Peng- und Buffenbilder
Pow.
Und so.
Ja, die Serie hat so viel Potenzial an cheesy Sachen. Wenn Batman und Robin vor irgendwas weglaufen oder so, siehst du, dass die vor einem Greenscreen laufen. Ne? Also vor einem Greenscreen auf dem Laufband laufen, so auf die Kamera zu. Gleiches im Auto. Hilfe, wir werden von einer Leinwand verfolgt. Es ist hochgradig schräg. Und diese Schilder, wie gesagt, in der Betthöhle, die laufen in mindestens jeder Folge eine Wand hoch.
Das stimmt. In jeder Folge wird mindestens eine Wand hochgelaufen. Und ich glaube, Robin reimt immer, oder?
Ja, nein. Das ist, oh, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Robin hat immer so geile Schimpfwort-Vermeidungsstrategien. Du heiliger Klabautermann. Du heiliges irgendwas. Es ist immer das heilige irgendwas. Und Batman hat so Weisheiten. Also so, warte mal, das musst du.
Ich glaube, in der Serie ist auch sein Job als Detektiv viel mehr hervorgekehrt. Ne? Also da geht es ja viel mehr darum, dass er der Meisterdetektiv ist so, ne? Und immer so krasse Erkenntnisse und so hat, indem er sich ans Kind fasst.
Ah, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist aber.
Doch, das ist so in der Serie.
Wenn ihr wirklich, wirklich lachen wollt, dann guckt euch mal Batman Schlaumeier-Sprüche bei YouTube oder so an.
Schlaumeier.
Schlaumeier, ja, der
können wir die nicht an diese Folge ranhängen, Reini?
Könnten wir eigentlich machen. Ja,
ja ist ja keine Musik, das heißt, du gisst dir nicht in die Panties, weil du Angst hast, dass wir krass verklagt werden.
Die GEMA
Adam
West
ist mittlerweile auch verstorben mit über 90. Der hat sogar die Rolle des Schulleiters bei Family Guy gesprochen. Adam
West. Echt?
Im hohen Alter von über 80. Es gibt ja bei Family Guy immer diesen Schulleiter, der so etwas aus dem Nichts raus reinkommt und immer seltsame Sachen sagt. Und das war Adam West.
Krass.
Er ist vor kurzem verstorben, der den Robin gespielt hat, Butch irgendwas, sieht mittlerweile auch völlig abstrus aus, also auf jeden Fall nicht mehr so trainiert wie damals, also halbglatze Brille, aber es ist ja auch schon sehr alt, 60 Jahre
ja,
alt.
Ja, 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 das Zeug, das ist super alt, das lief auch gar nicht so lang, von 62 bis 68, aber 120 Folgen immerhin, ne?
Immerhin, ja, und das man vertut sich aber immer mit der Entfernung, ne? 62 ist 58 Jahre her.
Ja, krass.
Ne? Das Jahr 2000 ist 20 Jahre her. Ich weiß, das ist jetzt nicht schwer auszurechnen, aber trotzdem, wenn du dir das vorstellst, Jahr 2000.
Das finde ich sogar noch erschreckender. Also das finde ich wirklich so, wow. Ich erinnere mich
ja,
auch an
Ja, und ich meine, es gibt das kollektive Trauma des 11. September, wo wirklich jeder weiß, ich kann halt einfach über keinen anderen Tag meiner Jugend explizit sagen, vielleicht gut, meinen 18. Geburtstag kriege ich noch zusammen, aber ich kann nicht explizit sagen, wo ich war, aber erst 11. September weiß halt jeder,
das kriegt
wo
jeder
er war.
Noch, weil das so ein, ich glaube, weil das so ein globales Ereignis war.
Ja.
Das so wie Außerirdische sind gelandet oder so.
Ich meine, das war nicht der erste und nicht der letzte Terroranschlag in der Menschheitsgeschichte, aber trotzdem war es so, dass es wirklich jeder, den ich kenne, wenn ich frage, weiß immer sofort, wo er war. Wo warst du, Reini?
Ich war bei Schulfreunden und habe dort tatsächlich Fernsehen geguckt und wir dachten erst so, doch kein Film. Der läuft ja auf jedem Kanal. Das so, also wir haben bei Freunden auf der Couch gehockt.
Hast du keine Schule? Hattest du keine Schule?
Das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich tatsächlich
Ich habe geschwänzt, das weiß ich noch genau. Ich stand im Bademantel in meinem Wohnzimmer, habe geschwänzt und habe auf Teletext. Damals hat man nicht im Internet geguckt, weil das kostete Zeit. Ne, da musste man sich ja erst einloggen mit dem 56K-Modem. Keiner konnte mehr telefonieren. Ich habe immer die News des Tages im Teletext gelesen. Und da stand Flugzeug ins World Trade Center und ich dachte halt, so ein Segelflieger dagegen geklatscht. Und dann irgendwie ein Fernsehsender nach dem anderen schaltete um. Und da habe ich den kompletten Tag im Bademantel auf meiner Couch gesessen. Ich hatte eine Einliegerwohnung im Haus meiner Eltern. Extremer Luxus. Das heißt, ich musste denen gar nicht auf den Sack gehen. Und stand dort mit 17 damals und habe mir das angeschaut und war völlig fassungslos.
Also wir haben, wie gesagt, auf der Couch gesessen. Wir haben das gar nicht mitbekommen, irgendwie so mit also in irgendeiner Form von Nachricht, sondern wir haben wirklich so gerade so, ja, setzt man sich hin, ne, trinkt irgendwie eine Kleinigkeit, macht den Fernseher an und dachten so, okay, krass. Und das war kurz bevor das zweite Flugzeug reingehauen ist.
Das habe ich auch noch gesehen. Ja. Also dieses Gefühl kann man, glaube ich, auch nicht wirklich vermitteln, was das bedeutet in dem Moment, weil du wirklich so holy fuck mäßig. Meine Eltern waren in der Schule und kamen dann aber nach Hause. Und ich glaube, ich habe das im Rahmen des Podcasts auch schon mal erzählt. Wir haben abends dann, habe ich mit meinen engsten Freunden wirklich, haben wir im Wohnzimmer gesessen. Und es war ja eine kurze Phase, wo überhaupt nicht klar war, woher der Anschlag kam und so, wo wirklich so zumindest das Gefühl aufkam, wir stehen vor einem Weltkrieg oder so.
Also ja, ganz am Anfang, also nach dem ersten Flugzeug war ja nicht mal klar, dass das wirklich ein Anschlag sein sollte, ne? Das war eher ein Unfall, aber als dann irgendwie das zweite Flugzeug und das dritte noch ins Pentagon und so, da war dann klar, okay, das ist kein Unfall.
Genau, das war klar und dann ab dem Zeitpunkt, aber trotzdem, soweit ich erinnere mich an den Abend noch, und irgendwann im Nachts ist man ins Bett gefallen. Eigentlich wollte man weitergucken, aber das war so der maximale, das ist so bei Medien ja ganz oft so, es gibt nichts mehr zu berichten.
Ja,
eigentlich. Hier, aber sie berichten halt weiter.
Siehe Corona.
Ne? Corona ist das Gleiche, ja, also das gleiche Gefühl. In letzter Zeit wird es ja wieder ein bisschen mehr, weil es halt ein paar News gibt, die man wissen kann. Aber so Mitte Mai, wo Corona so auf seinem Hoch war, hatte man eine Zeit, da habe ich Talkshows gesehen, habe ich gedacht, Leute, ihr habt über all das, was ihr gerade besprecht, schon mal gesprochen und zwar vor einer Stunde in der Talkshow davor und bei Stern TV wurde das 47. Mal erklärt, dass man sich die Hände waschen soll und dass man möglichst nicht anderen Leuten ins Gesicht niesen soll.
Also ein bisschen Wiederholung ist ja krass. Also ein bisschen Wiederholung ist bei sowas, finde ich, vollkommen okay. Was gar nicht geht, ist halt die ganze Zeit berichten, berichten, berichten und aus jedem kleinen Scheiß wird ein riesen Tarar gemacht, was halt auch zur Folge hat, dass so Verschwörungsspinner halt immer mehr Futter bekommen. Ne?
Also beim 11. September war es ganz klar so und es gibt ja bis heute viele, die glauben, Inside-Job und es ließ sich ja seitens der Wissenschaft wirklich vieles, was so vermutet wurde, was da gewesen sein könnte, entkräften. Also zum Beispiel, dass es so aussah, als wäre was gesprengt worden. Ne, dadurch, dass die, also habe ich mal eine Doku drüber gesehen, es gab ja es gab einen Jugendlichen aus Texas, der hat so eine sehr erfolgreiche YouTube-Dokumentation gemacht. Mir fällt aber der Begriff nicht mehr ein. So Naked Truth oder sowas, sie war unglaublich 100 Millionen Mal angeklickt, wo er halt alle Verschwörungstheorien zusammenfasste, aber leider auch befeuerte, also es war jetzt nicht so, dass er das,
ja, guck dir mal hier, dagegen. Phänomen QAnon, hast du das mitbekommen? Ja, ne?
Was in Richtung, ja, ich weiß bis heute nicht so richtig, was QAnon ist, ich weiß es ein bisschen, ich weiß nur, dass Robbie Williams, den ich ja eigentlich sehr verehre und sehr mag, gestern oder vorgestern ein Video-Interview gegeben habe, wo er all diese Thesen rausgefeuert hat, und zwar alle. Wo du da sitzt und denkst so, oh nein, nicht Robbie, haben Robbie verloren, verdammt, Robbie.
Quasi das, was auch hier Xavier Naidoo, ne, mit dem, wie heißt das nochmal, Adrenochrom oder so, was von den Kindern
Der Nebenniere von unter den Tunneln Europas von reichen Menschen.
Ja, ja, also
Tunnel unterhalb Europas gebaut und in diesen Tunneln werden diese Kinder abgezapft. So ist es.
Also QAnon ist so die Sammelbewegung. Das sind so die Insider-Informationen, ne, also hier der Truther, also in diesem Infowar. das halt aus den aus Amerika quasi die Sammelbewegung davon und ja, die schwappt auch hierhin. Also, ne, wenn du so auf den Hygienedemos, wie sie so schön heißen, Leute siehst, die irgendwie ein Kuh irgendwo auf ihrem T-Shirt aufgeklebt haben oder so, dann weißt du, woher der Wind weht.
Ja, schwierig. Ist nicht nur schwierig, beängstigend. Vorteil ist natürlich immer, wenn Leute sich wie Hildmann, ich weiß, wir haben schon mal über den gesprochen, meine Lieben, keine Sorgen, geht jetzt nicht die ganze Zeit um Hildmann, trotzdem so, dann doch man das Glück hat, dass die dann so wahnsinnig werden, dass selbst die anderen, also Hildmann hatte jetzt eine Demo vorm Bundestag Reichstagsgebäude angesetzt und er hat mit 70.000 Teilnehmern geworben im Vorfeld und es wurden 73. 70 kam also vor, war also dementsprechend nicht ganz falsch. Es gab nur eine leichte Abweichung von 69.930 Menschen. Das kann passieren. Man kann ein bisschen daneben liegen. 70 Leute sind gekommen und die waren auch alle mindestens so bescheuert, als wären 70.000 da. Also das kann man sagen. Wer da noch hingeht, der hat ja jetzt auch in seiner Telegram-Gruppe Angela Merkel mit Hitler verglichen, aber gesagt, Hitler wäre doch besser gewesen, weil sie wäre eine dreckige Kommunistin. Finde ich, ist schon schwierig. Also ich weiß nicht, wie sehr du dir Tofu ins Gehirn schieben musst, um so gestört zu werden wie er. Aber das ist der Vorteil. Wenn die so bescheuert werden, dann verlieren sie auch Anhänger wieder. Beim 11. September finde ich bis heute ist das halt die Folgen, die global daraus entstanden sind. Also die Trump ist auf lange Sicht auch eine Folge dessen. Und die Wiederwahl von George W. Bush war es. Die Unruhen im Nahen, also wenn man sich vorstellt, was aus diesem einen Terroranschlag hervorgegangen ist, an Unruhe im Nahen Osten, am, sagen wir mal, stagnierenden Friedensprozess, das ist halt unfassbar.
Ne? Ja, und, aber das hätte auch jedes andere beliebige Ereignis, ne, sein können. Das ist immer eine Summe von vielem. Ne?
Ja, aber das war schon so massiv. Ne?
Ja, und klar. Also
das Problem an Verschwörungstheorien ist ja auch immer, dass es ja auch welche gibt, die man glauben kann. Also zum Beispiel jetzt Osama bin Laden, dass der im Meer versenkt wurde, einen Tag nachdem sie ihn geschnappt haben, weil die Amerikaner so großen Respekt vor seinem Glauben hatten, dass sie dann auch muslimische oder islamische Beerdigungstraditionen aufrechterhalten wollen. Da kannst du ja als Außenstehender einfach nur stehen und denken, halt, wollt ihr mich eigentlich verarschen?
Ja, das Schlimme an Verschwörungstheorien ist halt, dass viele davon möchte man gerne glauben, weil sie halt spannend sind. Ne? Und es ist, man muss auch nicht dumm sein, um an Verschwörungsmythen zu glauben, sondern das kann passieren. Also selbst die gebildetsten Menschen können dahin abrutschen. Man muss halt nur irgendwie aufpassen, dass man dann nicht komplett wegrutscht. Ne? Wie gesagt, an der Stelle gerne nochmal das Buch, das ich letztens empfohlen habe, Fake Facts. Da geht es genau um Verschwörungstheorien. Aber da gibt es mittlerweile jede Menge gute Literatur und das ist so das Aktuellste, das sich mit Corona-Mythen beschäftigt.
Ja, aber ja, auch um Corona gibt es viele Mythen, aber als Beispiel, das, was ich jetzt gerade über Osama bin Laden sagte, so, das ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern das ist einfach sehr naheliegend. Ne,
aber das gilt ja für alle Verschwörungsmythen. Ne?
Also ich finde jetzt hier Adenochrom und so finde ich jetzt nicht sehr naheliegend.
Okay, die sind ein bisschen durch, da musst du schon ein bisschen weiter abgerutscht sein. Aber ne, die Grenze
kannst du QAnon gleich nochmal erklären, Reini?
So grob. Ich habe da gibt es gerade im ZDF einen guten 12-minütigen Beitrag in der Mediathek zu, wo ein bisschen darauf eingegangen wird, wie das entstanden ist mit QAnon. Das war irgendwie, ich glaube, auf 4chan auch vor etlichen Jahren so ein Typ, der unter dem Namen QAnon angefangen hat, irgendwelche Inside-Informationen zu veröffentlichen. Und
ist auch immer geil, ne?
Ja, genau.
Man weiß nicht, woher sie kommen, man weiß nicht, was es ist. Aber
ja, der sagte, er wäre ein hoher Mitarbeiter im Weißen Haus gewesen und so weiter. Und dann wächst der Scheiß halt, ne, mit der Zeit. Also ich glaube, das Problem an den ganzen Verschwörungsmythen ist generell, dass sie halt interessant sind. Ne? Das ist so wie Ancient Aliens hier mit, wie heißt da nochmal unser Durchgedrehter von damals?
Du meinst hier den Dingens hier, der von irgendwas, ne? Von denigen.
Ja, genau.
Von denigen.
Genau. So Ancient Aliens. Natürlich ist das interessant, wenn du irgendwie sagst, so, ah, guck mal hier auf diesen Hieroglyphen, das sieht aus wie ein Raumfahrerhelm, bla bla. Das ist eine schöne Geschichte, ne? Aber das hält einfach einer Tatsachenüberprüfung nicht stand. Und das Problem, also das ist auch was sehr Offensichtliches, das Problem bei vielen Verschwörungsmythen ist, dass die Grenze halt fließend ist, ne? Also so wie hier Snowden mit die CIA überwacht uns alle oder die NSA, ne? Ist halt auch, ne, ein Verschwörungsmythos erstmal gewesen, aber wo man so sich im Nachhinein herausgestellt hat, so, ah ja, okay, doch, scheiße, das, der stimmte, ne? Also,
ah, fuck.
Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass sowas wie, wie jetzt irgendwie, weiß nicht, Adenochrom oder was weiß ich nicht, also Verschwörungsmythen gibt's ja wie Sand am Meer und auch in etlichen Graden. Ne, wie schlimm sie sind oder wie abstrus sie sind. Ne? Dann gibt es irgendwelche Sachen, die immer wieder auftauchen, ne, wo du sagst so, ah ja. Ne, das, es gibt ja auch diese Regel, ich weiß nicht mehr, die haben wir auch schon mal besprochen, bei Internetforen, wenn eine Diskussion nur lang genug ist, wird irgendwann ein Hitler-Vergleich auftauchen.
Das ist wirklich so.
Ja, das, also,
das ist
so. Wirklich,
das ist genauso.
Genau, dazu gibt es eine Regel. Und genauso ist das bei Verschwörungstheorien. Wenn du bei Verschwörungstheorien nur tief genug und lang genug dabei bleibst bei irgendwelchen Mythen, ne, landest du irgendwann bei den Rothschilds und dem internationalen Finanzjudentum oder so. Also,
da sind sie wieder.
Ja, oder es kommt halt irgendwie, 9/11 was an Inside-Job oder sonst was. Also die laufen am Ende alle wieder zusammen. Ne? Das, weil wenn du einen Scheiß glaubst, bist du irgendwann auch beim nächsten Scheiß dabei. Ne?
Die Gefahr ist auf jeden Fall groß. Ne?
Ja. Also das, apropos 9/11, warst du mal in New York, also am Ground Zero?
Nee, war ich nie. Ah. War ich nie.
Ach stimmt, würde du hast die Flugangst.
Ja, das, ne? Treibt mich da. Du warst ja da, du warst in New York.
Letztes Jahr. Tatsächlich sogar.
Was ich am erstaunlichsten finde, und das klingt jetzt dumm, weil ich das so sage, da steht ja wieder was. Ne? Sie haben ja dort neu gebaut. Aber trotzdem hat man irgendwie ganz seltsam, vielleicht hat es auch was mit dem großen Teich zu tun, Mangel der Berichterstattung, was weiß ich, aber man hat das Gefühl, es wäre nie, also ich kann dir jetzt noch nicht mal zu 100% sagen, was da steht. Also da steht jetzt
also
steht
da
wieder ein Tower, ne?
Da, wo die, also das ist, sagen wir so, diese Anschlagsgeschichte ist sehr amerikanisch aufgearbeitet, wenn man das so sagen möchte.
Surprise, surprise, motherfucker.
Ja, da ist, also da, wo die Türme standen, wo der Grundriss der Türme war, sind jetzt so große, die hat man wahrscheinlich auch schon mal auf Bildern gesehen, so große Wasserbecken, wo halt so vom Rand Wasser runterläuft, also eine Gedenkstätte sozusagen. Und drumherum auf den, Geländer ist das falsche Wort, sind irgendwie so Platten angebracht, wo die ganzen Namen draufstehen von den Leuten, die dort umgekommen sind. Da ist noch so ein bisschen ein Park drumherum angelegt und ein Museum, wo noch Reste vom World Trade Center quasi drin stehen. Also so, wo noch so Stahlträger und ähnliches ausgestellt sind und ein bisschen die Geschichte drumherum erzählt wird. Direkt daneben steht mittlerweile das One World Trade Center.
Genau, das One, aber das wird aus irgendeinem Grund in der, also nee, klar, also Terroristen haben auch Google und Google Earth und können sehen, dass da was steht. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass zumindest in Europa die Berichterstattung darum jetzt begrenzt war, dass das da jetzt ist?
Ja, das gibt halt keine Story her, ne? Also warum sollte man in den Nachrichten über den Bau eines Wolkenkratzers berichten?
Ja gut, aber am Punkt des größten zivilisatorischen Terroranschlags der letzten 100 Jahre, wenn ich überhaupt. Also das ist ja schon eine Meldung wert normalerweise, oder?
Ja, weiß ich nicht. Nee, ich glaube eher nicht. Also ich glaube, dass das mit dem Anschlag halt durch, und ich glaube, es war auch hier und da in den Nachrichten mal, zumindest in der Zeit, als überlegt wurde, was da jetzt genau hingebaut werden soll, und danach hat es halt keinen mehr interessiert. Ne? Also auch wenn du da heute dran vorbeiläufst, das neue World Trade Center, also dieses One World Trade Center, interessiert keine Sau. Du gehst da halt dran vorbei, guckst morgen und denkst so, oh ja, schönes großes Hochhaus, so wie viele hier. Ne?
Und direkt dann, ist das kein? Hat das,
nein,
ist das kein, nein, totaler Touristenhotspot?
Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Weil direkt daneben ist halt der Ground Zero, also die Gedenkstätte quasi. Und die ist so der Touristenort, wo die Leute hinkommen, was sie sich angucken. Und da steht er so daneben, und das war's dann. Also so richtig wirklich touristisch ist das nicht.
Krass, okay, das hätte ich überhaupt nicht so eingeschätzt.
Ja, deshalb wundert es mich auch nicht so, dass darüber jetzt nicht so groß berichtet wurde oder sonst was. Also ist halt, ne.
Wie war es da zu sein?
Das ist ja ganz komisch eigentlich, ne? Weil eigentlich haben wir damit ja nichts zu tun. Aber wir, also zumindest unsere Generation, du und ich, sind so amerikanisch geprägt durch unseren Medienkonsum aufgewachsen, dass für uns New York irgendwie, also es kommt einem bekannt vor. Ne? Also man glaubt das zu kennen, weil man es in allen Filmen, in allen Serien immer wieder halt die verschiedenen Orte gesehen hat. Und das ist schon interessant. Also ich fand es super interessant, da zu sein. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand New York, vor allem Manhattan, toll. Also ich bin da mit meiner Frau stundenlang rumspaziert. Wir haben uns halt so das Touri-Programm gegeben, alles, was man sich mal bitte angucken sollte. Ne? So von der Wall Street über das One World Trade Center bis hin zu irgendwie einer Walking-Tour durch verschiedene Stadtteile und so. War nett, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es einen irgendwie emotional ergreift. Also mir ging es generell so, weil ich immer mal in die USA wollte, weil halt, glaube ich, meine Jugend und meine Sozialisation durch die Medien und Filme, die ich als Kind und Jugendlicher gesehen habe, so sehr amerikanisch geprägt sind.
Das ist ja nicht nur bei dir so. Also ich meine, Ghostbusters 1, nee, 2, die Freiheitsstatue läuft durch New York.
Ja. Ghostbusters Haus an der Feuerwache waren wir auch.
Das hast du mir erzählt. Das hast du, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Die Durchamerikanisierung.
Oh, entschuldige. Das red ruhig weiter.
Rainier,
das hat niemand gehört.
Hörst du dir zu deiner persönlichen Entspannung an, wie Clemens Tönnies Udo Lindenberg-Songs singen?
Nee, ich habe es nur schon mal in die Tonspur geworfen, weil wir uns das gleich zusammen anhören möchten. Aber red weiter.
Oh Gott, das ist ja wirklich unangenehm, Rainier. Aber ja gut, dann hören wir uns das gemeinsam an. Ja, nee, aber die Durchamerikanisierung unserer Kultur ist halt so extrem. Wie oft kommt der Platz des himmlischen Friedens in Filmen vor? Wie oft kommt der Rote Platz in Filmen vor? Und dann vergleich mal den Times Square, die Freiheitsstatue, das Weiße Haus etc., das ist ja jetzt nicht nur Filme sind der Grund, warum das für uns eine Bedeutungsebene hat, aber trotzdem.
Aber ein großer Teil, glaube ich, weil viel von unserem Medienkonsum ist halt amerikanisch geprägt. Ne? Ich meine jetzt bei manchen Leuten oder gerade bei der jüngeren Generation kommt jetzt irgendwie asiatische Kultur mehr dazu durch Mangas, Animes und ähnliches. Das ist für viele sind da aber auch raus. Oder irgendwie durch K-Pop, dass das für die Jugendlichen eine größere Bedeutung spielt, also diese Art von Kultur. Aber so unsere Generation ist definitiv noch sehr amerikanisch geprägt.
Völlig. Ich hätte dir außer Jackie Chan, bis ich 15 war, überhaupt keinen Chinesen nennen können. Also maximal Bruce Lee und der war Amerikaner. Ne? Also
ich meine, man sieht das doch an Filmen schon hier. Parasite war doch der erste nicht-amerikanische Film, der irgendwie so in dem Bereich wirklich mal wahrgenommen wurde.
Ja, es gibt, das ist ja koreanisches Kino jetzt, ne, aber da gab es schon bekannte Beispiele. Oldboy
zum Beispiel.
So.
Ja, okay, Oldboy.
Ja, gibt's schon. Ja. Gibt's schon. Aber trotzdem ist es immer Koki und immer Kommunalkino geführt gewesen und nie vergleichbar mit dem Einfluss des amerikanischen Kinos. Die deutsche Filmlandschaft orientiert sich ja auch komplett am amerikanischen Kino. Also ja. Der Aufbau von Geschichten, das ist jetzt zum Beispiel was für alle von euch, ich habe ja Oldboy schon mal empfohlen, der ist durch und durch asiatisch von seiner ganzen Struktur dieser Filme. Also wie am Ende die Geschichte aufgelöst wird, ist so asiatisch, klingt jetzt komisch, das so zu sagen, aber ist so stark von diesem Kulturkreis geprägt, dass als Europäer man total stutzt. Ein amerikanischer Film würde niemals so enden, wie Oldboy endet. Und es gibt ein Remake, das ich nicht gesehen habe, das fürchterlich gefloppt ist auf dem amerikanischen Markt mit Josh Brolin, hat, glaube ich, 6 Millionen oder so eingespielt, wo ich nicht weiß, ich gehe fest davon aus, dass sie das Ende nicht so gelassen haben wie im Original Oldboy, weil das einfach für einen europäischen Sehgeschmack oder für einen amerikanischen überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Du sitzt da und denkst, okay, deswegen war alles so, und du sitzt einfach da und denkst so, das hat nichts mit meiner Erwartungshaltung als Zuschauer zu tun. Also das ist so anders, irre.
Ja, das ist ja auch ein Grund, warum viele Leute mit so Anime-Serien oder so zum Beispiel nichts anfangen können, wenn sie damit nicht relativ früh in Berührung gekommen sind, weil es Geschichten anders erzählt. Und auch anders funktioniert.
Muss ich in meinem Teil aber auch zugeben. Also ich kann zum Beispiel mit Anime auch überhaupt nichts
anfangen. Ja, ist halt Geschmackssache, ne? Ob man sowas mag oder nicht.
Ja, soll ja auch nicht runterspielen. Also legitim, das zu mögen, ist nur mir so. Also ich habe wirklich, du hast ja mal erzählt von diesem, was im Original viel brutaler ist als in der deutschen Fassung mit dem Piraten.
So ziemlich alles.
One Piece.
Ja, alles, was im deutschen Kinderfernsehen läuft, ist eigentlich nicht für Kinder gedacht.
Das ist seltsam, ne? Dass man das so zusammencutten kann und es trotzdem in Anführungszeichen noch funktioniert.
Ja, es ändert sich teilweise die Geschichte dadurch.
Das ist wiederum schlecht.
Ja, aber ja, ist eine eigene Kunstform, das Ganze.
Total. Ich meine, so hoch, Anführungszeichen, hochwertige mal als Ghost in the Shell zum Beispiel, habe ich mir mal angeschaut. Das ist schon beeindruckend, ne? Das ist halt super, super erzählt und so, aber trotzdem an vielen Stellen auch wieder für uns Europäer nicht komplett nachvollziehbar. Also da sind auch so ein paar Szenen drin, wo ich dachte, okay, in einem amerikanischen Film wird das ganz anders aussehen.
Ja.
Wobei der ja auch remaked wurde. Den gibt's ja auch mit Scarlett Johansson.
Ja, richtig.
Wo dann sehr diskutiert würde über das, wie heißt das Phänomen nochmal? Whitewashing. Whitewashing.
Ja.
Dass eine amerikanische Darstellerin
eine Asiatin spielt.
Ja, also verstehe ich auch nicht. Ist finanziell wahrscheinlich für den Produzenten oder für die Firma interessanter, weil sie sagen, okay, wenn Scarlett Johansson mitspielt, haben wir halt unsere 50 Millionen schon wieder drin, weil die wollen die Leute halt sehen. Und es sagt halt aber auch viel über die Kulturlandschaft aus, dass es offensichtlich kein Äquivalent asiatischer Herkunft gibt, das in den USA so ziehen würde. Gibt's einfach nicht. Früher gab es mal Lucy Liu, die auch Amerikanerin war, ne, hier aus Charlie's Engel oder aus, wie heißt der nochmal, Tarantino, du weißt schon, ne?
Die ja, ich weiß.
Was ja, ne, Lucy Liu, aber sonst gäbe es ja jetzt keine Darstellerin, die asiatischer Herkunft ist, selbst asiatische Amerikanerin,
ja, aber bei,
die so zieht wie eine Scarlett Johansson.
Ja, bei dem Film könnte man sich die Frage stellen, müssen es unbedingt bekannte Schauspieler sein? Also aus Sicht der Produzenten wahrscheinlich ja, aber um die Geschichte zu erzählen eigentlich nein, ne? Das
natürlich, das, die Frage kannst du ehrlich gesagt bei so vielen Filmen stellen. Ja, also das ist einfach, müssen das in diesem Fall, manche Filme wirken halt auch tausendmal besser, weil es nicht bekannte Schauspieler sind. Weil Brad Pitt, wenn du den drin hast, kannst du davon ausgehen, dass in 99% aller Regisseure den auch bis zum Ende drin haben wollen, weil der kostet die 20 Millionen ja, für den Film und der stirbt einfach nicht nach 3 Minuten.
Ja, oder
kannst
oder
einfach von, also Brad Pitt wird in den ersten 3 Minuten niemals sterben, so
oder,
niemals.
Oder ich sag nur,
weil er zu teuer ist.
Nicolas Cage. Also,
ja, Nicolas Cage mittlerweile nicht mehr zu teuer.
Nein,
also wenn du den anrufst, Reini, dass du jetzt in deinem Garten einen schönen Film drehen willst, Nicolas Cage hat, glaube ich, gerade Zeit.
Der hat halt alles gespielt, ne? Also.
Ja, der hat alles. Der hat, The Cage hat schon alles gespielt. Und vieles davon auch gar nicht sonderlich gut. Das muss man leider auch sagen.
Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich wollte dir noch was anderes erzählen nebenbei. Ich war wandern am letzten Wochenende.
Ist es jetzt soweit, Reini?
Ich war
wandern. Sind wir jetzt bei Wandern angekommen?
Wir sind beim Wander-Podcast.
Der Wander-Podcast, genau. Reini und Basti, die schönsten Stellen Europas.
Nee, ich war mit meiner Frau, habe ich eine Nachtwanderung gemacht in ihren Geburtstag rein.
Yes, ihr seid aber auch ein stranger Haufen. Aber geil. Also, und wie war es,
so im, Reinhard? Im Hunsrück mit viel Sterne gucken an alten Burgruinen. Das war echt nett. Oh. Also
auch mit on the road pennen oder was?
Nein, das nicht. Wir sind dann irgendwann nachts in eine Herberge.
Wie low seid ihr denn, ihr Enttäuschenden? Hallo?
Nee, das war also war insgesamt nett. Ich habe etwas gelernt, das mir vorher nicht bewusst war. Auch um Wandern herum gibt es eine Szene. Wusstest du, dass Wanderwege in Deutschland nach Punkten eingeteilt werden, nach sogenannten Erlebnispunkten?
Nein, das war mir nicht bewusst.
Mir auch nicht. Ich fand das auch sehr strange, diese Unterhaltungen von Leuten, die wohl häufiger wandern gehen, zu hören, wo sich irgendwie zwei Leute unterhalten und der eine zum anderen sagt, ja, der und der Wanderweg, der hat 80 Erlebnispunkte, das ist schon eine Ansage. Und du denkst dir so, ja.
Und was läuft da unter Erlebnispunkt?
Ja, also diese Wege bekommen Erlebnispunkte dafür, ob die teilweise asphaltiert sind. Das gibt halt Punktabzug, ob die irgendwie schön am Bach lang gehen, ob da irgendwie Rastplätze sind mit irgendwie Bänken und so weiter. Jetzt weiß ich, also ich habe das erste Mal gemerkt, wie sich jemand fühlt, wenn wir darüber reden, dass ein Spiel irgendwie eine 98er-Wertung in der GameStar hat oder so.
Den Betreffenden ist nicht interessiert, meinst du?
Ja, ja, genau, der da halt nicht drin ist im Thema, weil so habe ich mich bei den bei den Erlebnispunkten beim Wandern gefühlt. Ich habe da nur nebengestanden, meinte sowas wie, ich dachte immer, Erlebnispunkte sammelt man in Flensburg und ich wurde nur
Riesengag, die haben sich gefreut, ja, die Wanderleute.
Ich wurde verstört angeguckt.
Aber warum seid ihr denn überhaupt, also was, warum?
Warum
wart ihr von Wanderleuten umgeben?
Weil Bekannte von uns häufiger wandern gehen und dass noch alte Freunde auch von Sonka sind aus ihrer Jugend und so. Genau, und die haben uns gefragt, ob wir mitkommen wollen. Da haben wir gesagt, ach komm, ist um die Ecke, ist ja nett, lass mal machen.
Wie weit seid ihr denn gewandert?
16 Kilometer waren es, glaube ich, oder 15.
Oh, das ist schon eine Ansage.
Ja, vor allem teilweise wirklich so hoch, runter. Also wandern heißt ja jetzt nicht unbedingt auf so Treckerfaden durch den Wald gehen, sondern das ist wirklich so Trampelfahrt, steil den Berg hoch, rutschig, nass und man sollte irgendwie ordentliches Schuhwerk dabei haben. Also wird nicht meine Sportart oder meine Freizeitgestaltung sein, ist aber irgendwie auch ganz nett. Also so in der Gruppe wandern finde ich irgendwie schräg, aber so im Wald rumrennen habe ich als Kind ja auch gern gemacht.
Das hat doch bestimmt irgendwie auch was Reinigendes, oder? Hat das nicht ein bisschen was Reinigendes?
Ja, es hat was sehr Reinigendes. Vor allem, wenn man danach nackt aus dem Bach aufsteigt, sich mit Schlamm einreibt, das ist sehr reinigend.
Das macht mich schon ein bisschen geil, wie das sagst. Ja. Aber ich meinte eher, nein, im Sinne von wirklich. Also ich habe mal das Buch, da bin ich sicherlich nicht der einzige Bundesdeutsche, der es gelesen hat. Ich bin da mal weg von Habeckerk gelesen.
Ah, mit dem auf dem Jakobsweg, ne?
Auf dem der Santiago de Compostela. Ich fand es ganz interessant. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Privates, aber das ist halt auch, ne, also was geht's mich an? Ich hätte mir gewünscht, dass er sich noch mehr öffnet. Ist aber egal, ist trotzdem exzellent geschriebenes Buch. Kerkeling kann wirklich gut schreiben. Er nimmt einen mit über den Jakobsweg. Ich muss das euch nicht erzählen. Ich glaube, das Buch hat sich 17 Millionen Mal verkauft. Wow. Das ist also wirklich krank. Bei meinem Verlag, Piper Verlag, bei dem ich meine ersten vier Bücher geschrieben habe, war das ja so, sagen wir es mal so, als der Chef des Piper Verlags mich vor 10 Jahren einlud in die Villa, in der sich der Piper Verlag befindet, hat man schon das Gefühl, dass viele der dort bestehenden Möbelteile oder eigentlich das gesamte Gebäude von diesem Buch gekauft wurde. Ja, weil
ist dann eine Statue von Harpe?
Ja, es sind auf jeden Fall einige Bilder von Harpe. Ja. Da hängt eine lange Galerie im Flur, Eingangsflur von Piper. Und ich hing neben Hannah Arendt. Das ist eine sehr große Autorin und meine lange schon verstorben. Und da hing dann wohl auch ein Bild von mir neben Hannah Arendt gehängt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das Bild immer nur raus aus dem Keller geholt wird. Ich weiß nicht, neben so einem alten Frittierset oder so, das sie im Keller haben oder den Raclette-Besteck. Und immer wenn ich zu Besuch bin, holen sie es raus und hängen schnell mich dorthin.
Ja, warte mal ab, gib denen noch 4-5 Jahre und die haben dann nur noch Bildschirme hängen.
Meinst du, das wird dann durchdigitalisiert? Ich werde dann eingeblendet am Tag meines Besuchs. Hannah Arendt und ich nebeneinander.
Ja, genau, das in dem Moment, wo du dich näherst, erscheint da dein...
Wo wir gerade bei Zukunft sind, Reini, ich habe mir, also jetzt muss ich dich ja mal loben, Reini Bär. Du bist ja normalerweise, ist ja so, wir reden hier über Medien oder sonst was man gucken sollte und du redest halt scheiße, ne?
Das ist ja, so, ja also, keine, nein, das da sehr diplomatisch und nett gesagt.
Ja, ja, Pisser. Du hast halt keine Ahnung, so ist das halt, ne? Und oft sind die Sachen, die du empfiehlst, ja auch Grütze. Bei Musik hält sich das durch, da bleibt weiterhin Grütze, was du erzählst. Aber da muss ich dich mal loben, ich habe Upload geguckt.
Ah,
und,
sehr schön.
Die ist wirklich gut.
Ja.
Ist wirklich gute Serie. Ich finde die ersten 10 Minuten, es gibt eine Szene, die erklärt sich mir überhaupt nicht, wo die Serie wirklich, wo meine Frau mich schon anguckte und sagte, was soll das denn jetzt? Was ist das? Warum gucken wir das? Das ist dämlich. Aber dann fängt die sich plötzlich und man denkt so, pff, echt gut.
Ja, diese Schnulzgeschichte, die da am Ende noch mit reingewebt wird, die hätten sie meinetwegen.
Ich habe sie nicht zu Ende gesehen. Bitte nicht. Ja, gut, aber davon rum dreht sich ja doch schon sehr
ja,
viel.
Ja, ja, ja. Aber also ansonsten, aber das Setting und die Idee der Serie finde ich sehr gut.
Ich auch. Ich finde auch, dass das Setting und die Idee der Serie sehr, sehr gut ist. Das muss man wirklich sagen.
Hast du, wo wir gerade bei guten Empfehlungen sind, hast du...
Ganz kurz, bevor wir müssen ja einmal kurz nochmal sagen, worum es geht für die, die es gehört haben. Du wirst nach deinem Tod, wenn deine Familie es bezahlt, das ist einer der lustigsten Kniffe der Serie.
Vor dem Tod, wichtiges Detail, also wenn du im Sterben liegst.
Wenn du im Sterben liegst, also wenn, weil keine Ahnung, du wirst von irgendwas zerdrückt und deine Rübe ist Matsche, dann ist auch nichts mehr machbar. Aber wenn du, während du im Sterben liegst, kann man noch die Entscheidung treffen, ich möchte gerne für immer konserviert werden in einer Art Digital-Elysium, in dem man dann weiter existieren kann. Ne? Und das finde ich in der Serie wirklich exzellent umgesetzt, das muss ich echt sagen. Also das ist richtig, richtig stark.
Ja, vor allem, ich finde die Idee super geil, dass... dass da, obwohl es nur digital ist, ne, am Ende nicht jeder gleich ist, sondern es immer noch von deinem Einkommen abhängt.
Genau,
von deinem
dein Status dort
Einkommen.
Im Semi-Jenseits hängt davon ab, was deine Familie bereit ist zu zahlen.
Richtig, genau.
Oder was du hinterlassen hast. Das ist schon sehr lustig gemacht.
Das ist eine Idee, auf die ich nie gekommen wäre, aber wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich die realistischste.
Total. Ne? Also wirklich.
Kapitalismus bis über den Tod hinaus.
Ja, ne, also das halte ich für wahrscheinlich das Prophetischste an dieser ganzen Serie, dass wenn das irgendwann möglich sein sollte, da habe ich mit meiner Frau auch schon drüber gesprochen, ne, also würde man es machen, würde man es nicht machen, ich würde es machen, also ich fände den Gedanken, digital weiterzuleben bis zu einem Zeitpunkt, wann ich wieder erweckt werden kann, fände ich sehr attraktiv, weil ich ehrlich gesagt genauso wie du ja nicht an ein Jenseits glaube, ich glaube einfach, die Lampe geht aus und geht nie wieder an. Und deswegen würde ich eigentlich jeden Weg gehen, um das Ding noch mal länger zu reiten. Warum nicht? Was soll es mir schaden? Also tot sein kannst du immer noch, ne?
Ja.
Das finde ich sehr charmant, aber diese Idee, dass über den Tod hinaus dein Leben kommerzialisiert wird, indem du halt nur Zugriff auf Dinge hast, die deine Familie über Kreditkarte bezahlt.
Also auf Luxus.
Das ist halt schon super.
Ne? Also genau, Luxus- im Grunde wie im normalen Leben in Deutschland, sagen wir mal. Also in einem Land, in dem du im schlimmsten Fall halt deine Grundbedürfnisse noch befriedigen kannst, aber mehr auch nicht. Also du stirbst nicht auf der Straße wie in Indien oder so. Das ist so das Minimum, was du da hast. Du hast irgendwie, du kriegst noch Essen, aber mehr auch nicht.
Genau, du kriegst auch Essen, aber mehr auch nicht mehr. Ne? Und das ist in der Serie wirklich schön, dass es verschiedene Etagen gibt. Und da sind so viele schöne Ideen, zum Beispiel auch der Sex-Suit. Also man kann mit seinem ehemalig Verstorbenen über einen Suit immer noch Sex haben.
Ja.
Ist aber auf der Seite der Lebenden eine relativ entwürdigende Veranstaltung, weil man halt in so einer Art Taucheranzug auf der Couch liegt und sich selbst befummelt. Und das wird wirklich lustig, also sehr gut und sehr lustig dargestellt, finde ich. Also
ja.
Das ist insgesamt große Serienempfehlung, Upload. Ihr müsst nur über die ersten 10 Minuten irgendwie rüber hinwegkommen. Soll ich dir sagen, wer es die Szene ist? Das spoilere ich jetzt auch nicht.
Ja, mach mal.
Wo er mit seiner Nichte tanzt. Ich verstehe diese Szene nicht. Ich weiß nicht, was mir die über den Charakter erzählen soll. Ich weiß nicht, was. Ich verstehe überhaupt
nicht. Ich erinnere mich nicht mal mehr an die Szene.
Ja, genau. Also die ist wirklich sinnlos. Die dauert aber so 3-4 Minuten und man guckt halt einem erwachsenen Mann dabei zu, wie er mit seiner 10-jährigen Nichte tanzt. Und zumindest bis zur 6. Folge gibt es keine Erklärung, wofür die da sein sollte. Also weder Character Building, die ist einfach nur unnötig. Und der Typ ist mir ein bisschen zu Beauty. Ich gucke mir ungern den Beauty. Ja, Reini, das spiegelt
deshalb
ja unsere
eigene. Deshalb selten aus dem Haus. Ah, verstehe. Genau.
Ich habe Angst, attraktivere Menschen. Das ist ja der
und deshalb
Grund,
wolltest du das hier auch nicht als Videocall machen. Jetzt macht's alles Sinn.
Ja, so ist es jetzt nicht wirklich, Reini. Die Basis dieses Podcasts basiert darauf, dass du wirklich der hässlichste Bastard warst, den ich finden konnte, und im Endeffekt, du bist wirklich keine Bedrohung, weißt du, ich sehe hier, das ist ein großer Vorteil, weißt du, da habe ich wirklich keine Angst, Reini, das ist top.
Wieso häufig aber unterschätzt du mich?
Ja, das ist ja das Hauptproblem, du bist ja jetzt auch ein sexy Reini geworden.
Aber ne? Hallo.
Alter, aber hallo, hallo, hallo oben, ne, das ist ja bei dir wirklich, du hast ja wirklich
Ja, nicht wieder. Nachdem unser 10-Kilometer-Lauf vorbei ist, bin ich in ein Loch gesackt. Kein Ziel mehr.
Reini, ich auch, ey. Scheiße. Ja, ich auch wirklich. Jetzt kein Witz.
Ja, also ich weniger gelaufen, mehr Mist gefressen.
Zugenommen?
Ja.
Wie viel?
3-4 Kilo, irgendwie so.
Das geht ja noch.
Ja, ist trotzdem nicht gut. Ist trotzdem nicht gut.
Nee, weil man kommt auch nicht wieder dahin. Das ist ja das Hauptproblem.
Es ist schwierig.
Also, boah, es ist schon. Und jetzt war es die letzten Tage so heiß, Reini.
Ja, frag so mich mal, ich werde hier gebraten in meiner Wohnung.
Tja, das ist ja deine Armutspenthouse. Ja, das muss wirklich schlimm sein. Das war, ich wäre auch sehr enttäuscht von dem Architekten, dass er so viele große Fenster in diese große Loftwohnung gebaut hat. Du kleiner Wichser.
Ich wohne hier zur Miete. Und das ist hier zur Miete, in so einer Wohnung zu wohnen, ist billiger als in Köln in einem Schuhkarton zu Hause.
Ja, das kann wiederum noch, aber da will ja auch keiner. Also, nee, aber du bist ja bald Eigentümer. Du kannst endlich, schade, es ist ja ein Haus mit mehreren Parteien, das ihr habt
ja,
dann, ne?
Ja,
oh, also bereite dich auf einiges vor. Das
eine
wird
Wohnung,
toll.
Wir ziehen in
Kehrwoche,
eine Wohnung.
Kehrwoche.
Ja, ich bin mal gespannt. Also die Nachbarn, die direkt unter uns wohnen dann, die fand ich zumindest von ihrer Türmatte her schon sympathisch. Das war nämlich eine legendäre Türmatte, die dort lag kennst du das von WoW, so Item-Ansicht, legendäre Türmatte? Also es war so eine WoW-Türmatte, das fand ich schon sehr sympathisch.
Nein, das sagt mir persönlich, bin ja bei WoW wirklich, ich bin ja nur wirklich Game-God Bielendorfer.
Ja, ich weiß,
aber
das ist,
WoW habe ich mich ja früh abgeseilt, aufgrund von Beziehungsproblemen, die sonst eingetreten wären.
Ja, das kann ich verstehen. Ich wollte in den letzten Tagen auch unbedingt mal wieder was zocken und komme nicht dazu, weil gerade das Semester zu Ende geht und Klausurphase ansteht. Aber nachdem ich gestern mit meinen Studenten die Probeklausur und alles durch hatte, habe ich jetzt erstmal 2 Wochen mehr Zeit. Das heißt, ich werde abends wahrscheinlich mehr dazu zu kommen, wieder zu spielen. Freue mich sehr darauf. Ich will mich bei Anno noch die Kampagne fertig machen und dann The Last of Us 2.
Wie und dann? Du hast damit noch nicht begonnen?
Ich habe weder das eine noch das andere bis jetzt gemacht, weil mir die Zeit fehlte. Aber vielleicht habe ich heute Abend Zeit.
Wer hat dir zweiteres geschenkt? Wer ist der beste Freund, den du jemals hattest und jemals haben wirst?
Herr Bielendorfer.
Ja, so kaufe ich mir die Freundschaft. Ja. Das ist, weißt du, eigentlich mögen wir uns nicht, aber ich beschicke dich einfach einmal im Monat mit einem Videospiel, damit du die Zähne knirschend mit mir diesen Podcast aufnimmst. Die Ablehnung wächst. Es ist Joko und Klaas-mäßig. Eigentlich mögen wir uns überhaupt nicht, aber wir ziehen das Ding bis zum Ende durch, Reini.
Ja, solange der Rubel noch rollt, ne?
Solange der Rubel rollt. Wenn hier die Kohle von der Währung nicht mehr reinkommt, dann bin ich immer raus. Dann erreichst du mich gar nicht mehr. Das ist wie Siegfried und Roy, getrennte Häuser. Hier wird nicht mehr gevögelt, Reini. Feierabend. Das ist übrigens bei Joko und Klaas immer noch erstaunlich, dass die Medien sich immer wieder jedes Jahr darauf stürzen, dass die beiden nicht befreundet sind. War jetzt wieder eine große Anzeige, ich glaube im Spiegel
Ernsthaft
oder im Stern,
nie, also
ein riesiges Interview mit Klaas Häufer Umlauf, wo dann noch herausgestellt wurde, am auffälligsten ist, Klaas sprach nicht einmal von Freundschaft. Ey, das ist keine neue Erkenntnis. Die Typen sagen seit 20 Jahren, dass sie miteinander außer Beruf einfach nichts anfangen können. Ist mir am Ende des Tages, solange es gute Entertainer sind, aber auch einfach scheißegal. Also ich finde dieses, obwohl ich muss sagen, ja, bei denen ist mir egal, weil ich auch gar nicht so viel konsumiere, aber bei vielen, vielen Duos der Filmgeschichte habe ich mir innerlich immer gewünscht, dass die Leute sich mochten.
Ja.
Was war das?
Das war, ich musste niesen und habe dafür das Headset abgenommen.
Was? Wer kann denn mit diesem Anlauf niesen, dass er dafür das Headset extra abnimmt? Das ist ja beachtlich, Reini.
Man spürt so ein Prickeln in der Nase und denkt sich, ja, jetzt ist es gleich soweit.
Hast du denn gehört, was ich gesagt habe?
Nee, nicht ganz. Den letzten Satz müsstest du nochmal.
Also, es ist so, dass du dass ich mich bei vielen Paaren der Filmgeschichte gefragt habe, mochten die sich?
Ah,
Dick und Doof zum Beispiel. Gibt es einen sehr schönen Film von vor 2 Jahren, Stan and Law, heißt der Stan und Ollie? Ich weiß nicht genau. Der ist sehr empfehlenswert, den habe ich auf dem Flug letztes Jahr gesehen. Der behandelt deren Freundschaft. Und das ist schon schön, weil die mochten sich wirklich. Trotzdem hat aber natürlich der Erfolg immer wieder auch dann ein Keil zwischen sie getrieben, Stan und
Ollie. Ja, ich glaube, man ist halt nicht immer einer Meinung, aber ich glaube, in Summe ist es gerade bei so Duos besser, wenn die doch befreundet sind auch.
Klar ist es für das Duo selbst ist es besser, aber das kann man halt nicht verlangen unbedingt. Nee. Ne? Und bei Dick und Doof war es so, dass er, also der Dicke, hat einen Film ohne ihn gedreht, als er sich geweigert hatte wegen des Writers-Streiks der 30er Jahre. Und da haben die sich ein paar Jahre drüber entzweit, sind dann aber wirklich bis zum Ende ihres Lebens befreundet geblieben und haben weitergearbeitet. Und als dann Stan Laurel und Oliver Hardy, als Oliver Hardy, also Dick, starb, hat Stan Laurel nie wieder gespielt und nie wieder gearbeitet und auch nie wieder einen Film gedreht oder sonst irgendwas gemacht. Er hat gesagt, ohne ihn geht's halt nicht. Ja. Und
hatte er aber auch nicht nötig, oder?
Finanziell, ja, kommt in dem Film zwischendurch auch manchmal zur Sprache. Hauptproblem an Stan Laurel war, der war hochintelligent, also mehr als hochintelligent, er war wirklich hochgebildet, spielte aber die Rolle des Doof, ne, die ihm überhaupt eigentlich gar nicht zu Gesicht stand, hatte also mit seiner wirklichen Person nichts zu tun, war viel gebildeter als Hardy, hat aber eine Leidenschaft für junge Frauen gehabt und hat, glaube ich, 4-mal geheiratet.
Ah.
Beide waren mehrmals verheiratet und es ging jedes Mal ziemlich in die Hose. Charlie Chaplin hat ja auch viele Probleme mit Frauen gehabt. Also nicht mit Frauen, aber er hatte einige unglückliche Ehen auf seinem Weg, die nicht, die ihn viel Geld gekostet hatten und hatte, glaube ich, auch gegen Ende seines Lebens eine sehr junge Frau, also 40 Jahre jünger.
Krass.
Ein Vorreiter der Chauvin-Männerbewegung. Vielen Dank, Charlie. Vielen Dank. Es gibt einen unglaublich, das könnt ihr mal schauen, Charlie Chaplin ist wirklich eine sehr interessante Figur. Wir haben ja einmal am Ende einer Folge auch den Monolog aus Der große Diktator eingeschnitten.
Ja, der ist toll.
Der wirklich, wirklich toll ist. Es ist einer der Filme, die in der Schule gezeigt werden müssen. Weil Charlie Chaplin hat im Jahr 1940 ohne Kenntnis über die KZs, ohne Kenntnis über die Arbeitslager einen Film gedreht von einer solch prophetischen Dunkelheit, dass man einfach sagen muss, Wahnsinn. Und das hat schlimme Auswirkungen auf ihn gehabt. Er ist jahrelang in Hollywood überhaupt nicht mehr, also nicht unbedingt der Großdiktator. Es gab ein paar Wege, die dahin geführt haben, dass Charles Chaplin in Hollywood nie Anerkennung gefunden hat, über die 40er Jahre hinaus. Er hat auch nie einen Oscar bekommen.
Man kann sich den Film übrigens heute auch immer noch angucken. Also der funktioniert immer noch. Der ist ein bisschen lang so, ne? Also wenn man sich den...
Aber nicht zeittechnisch, sondern er ist lang, weil er sich lang anfühlt.
Ja, genau. Wir haben andere Sehgewohnheiten mittlerweile, ne? Aber den kann man sich trotzdem noch gut geben. Ich habe den damals auch in der Schule geguckt. Guter Film, hast du dir meine andere Empfehlung noch angeguckt, die ich dir geschrieben hatte, nachdem ich im Kino war?
Was war das? Gentleman. Bot sich nicht an. Wo sollte ich es gucken? Im Kino war jetzt noch keine Möglichkeit. Aber ich glaube, der läuft auch auf Streamingdiensten, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich guck mal kurz.
Ich wollte aber ganz kurz sagen, was sehr berührend ist, was ihr sehen müsst, ist, Charlie Chaplin hat im hohen Alter, hochbetagt, 1974, 73 noch den Ehrenoscar bekommen und ist dafür das erste Mal seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren in die USA gereist, wo er, naja, ein Writer, er hat ein Band eine Zeit lang und ist dort, ja, also sehr, sehr schlecht behandelt worden von der amerikanischen Filmindustrie. Da ist er zurückgereist mit über 80 und hat auf dem Oscar eine Rede gehalten. Und meine Güte, ist das berührend. Also allein, weil dieser Mann mit dieser unglaublichen Geschichte, diesem unglaublichen Lebenserfahrung da auf der Bühne steht und weil er Tränen in den Augen hat und irgendwie nur sagt, you beautiful, beautiful people, I thank you with the kindness of all my heart. Man macht da auch, holt er nochmal den Gehstock und den Zylinder raus und so. Das ist schon, das berührt einen schon.
Ist gut. Du solltest dir, The Gentleman, kannst du dir angucken, gibt's bei, also muss halt kaufen, ne?
Guy Ritchie.
Ja.
Der es geschafft hat, also selten jemand, ich will jetzt nicht der lieben Madonna einen Vorwurf machen, weil sie ist bestimmt ein nettes Mädchen, aber Guy Ritchie hat's ja geschafft, mit Madonna zu heiraten, das ist jetzt noch keine Leistung, aber in dieser Zeit, wenn du das mal überprüfst, Guy Ritchie wurde bekannt mit Lock, Stock and Two Smoking Barrels, im Deutschen heißt er, glaube ich, Gras irgendwas, weiß ich nicht mehr, sein allererster Film, der in diesem ganzen Gangster-Kosmos von Nordengland spielt, Hauptdarsteller damals der unbekannte Jason Statham.
Bube, Dame, und König Gras heißt der.
Bube, Dame, König Gras im Deutschen, genau, und ein wirklich toller Film, noch vor Snatch und so, aber hat so die Grundlage gelegt dafür. Dann hat er noch ein paar richtig tolle Filme gedreht, die immer so ein bisschen diesen Twist hatten, schnelle Gangsterkomödie, aber mit einer ganz eigenen Story, einer ganz eigenen Geschwindigkeit. Snatch ist der bekannteste, ne, mit Brad Pitt, ist auch super, im Englischen super, weil Brad Pitt spielt einen, der Faustkämpfe ohne Handschuhe betreibt und spricht im Englischen genauso wie im Deutschen völlig unerklärlich. Also man versteht nichts, was er sagt. Er spricht und daneben steht immer einer, der übersetzt, was Brad Pitt gerade gesagt hat. Und dann hat er Madonna geheiratet und dann war wirklich in diesen 8 Jahren Ehe mit Madonna hat er nur Scheiße gedreht. Nur. Kein guter Film, nicht mal annähernd. Er hat sogar einen Film mit ihr gedreht, der so schlecht war, dass er, glaube ich, in den USA noch nicht mal angelaufen ist, wo Madonna eine Schiffbrüche gespielt. Die hat ihren Partnern oft nicht gut getan, die Madonna. Also als ich mit ihr zusammen war, war es ganz okay. Ja,
damals.
Damals, ja, das hat mich nicht so von meinem Weg abgebracht, aber ich wusste ja damals schon, wo es hingeht bei mir. Ja. Und vielen aber anderen Männern hat Madonna geschadet, künstlerisch.
The Gentleman sollte man auf jeden Fall gucken. Wirklich. Wirklich, ja. wirklich. Also wirklich sehr guter Film und auch sehr gut
ist
besetzt.
Ist gar nicht so gut besprochen worden, Reini.
Ich fand den wirklich sehr gut. Ich habe ihn, wie gesagt, letztens im Kino gesehen und ich fand den großartig. Also von der Besetzung her hier Matthew McConaughey spielt. Dann der hier auf Sons of Anarchy, der Hauptdarsteller. Ich glaube, wie heißt es? Charlie. Ja,
den hat er auch schon in der missglückten King Arthur-Verfilmung gehabt. Charlie Hunnam.
Hunnam, ja.
Ich habe nie Kings of Anarchy gesehen. Ist es
Sons of Anarchy. Super Sons Serie. Anarchy. Ja, wirklich sehr gute Serie. Handelt quasi von einer
Motorradgang.
Genau, also für die.
So der, wirklich, Reini, wenn man einen Flipchart malen würde mit Dingen, die mich auf der Welt nicht interessieren, dann wäre es, glaube ich, Platz 1 Influencerin, Platz 2 Motorradgang.
Es ist dabei vollkommen egal, ob das eine Motorradgang oder sonst was ist. Die könnten auch genauso gut einfach keine Motorräder in der Serie vorkommen lassen und einfach Gangsterbande XY. Ist nicht so wichtig dabei tatsächlich.
Ist wahrscheinlich wirklich so, ne?
Ja, also solltest du dir auf jeden Fall, also den Film solltest du dir geben und danach die Serie solltest du dir tatsächlich auch mal geben. Ist wirklich, wirklich gut.
Also deine Empfehlung?
Meine beiden Empfehlungen, Sons of Anarchy sollte man gucken und The Gentleman sollte man auf jeden Fall gucken.
Was zeichnet The Gentleman aus?
Das ist die Geschichte eines irisch-amerikanischen Gangsters, der mit Gras handelt. Ne? Mhm. Und Die Geschichte, also die eigentliche Geschichte wird in einer Rahmenhandlung erzählt und später läuft halt Rahmenhandlung und Geschichte zusammen, wie es so häufig ist. Und es gibt, wie es auch so häufig in solchen Filmen ist, so ein Twist am Ende, so ein bisschen.
Ah, ja. Okay, das mag ich ja gerne.
Ja, dann solltest du den auf jeden Fall gucken. Und der ist echt, also der ist nebenbei auch noch sehr witzig an vielen Stellen, weil die Charaktere sehr liebevoll und sehr witzig sind.
Schade, dass wir uns nicht über Twists der Filmgeschichte unterhalten können, weil wir den Leuten, die die Filme nicht gesehen
dann
haben.
Dann alle spoilern, ne? Da sollten wir ja vielleicht mal irgendwie eine Spoiler-Episode machen. Apropos Twist und schlimme Sachen. Sollen wir uns jetzt den Tönnies anhören?
Das ist aber wirklich ein schlimmer Twist, Reini. Das ist nicht gut. Ja, gib ihn uns.
Du hast mir das geschickt und gesagt, das sollten wir uns mal anhören.
Ja, aber jetzt, wo du es gerade einspielst, hatte ich schon wieder so einen leichten Kotzkrampf im Hals. Das war nicht gut. Also Heide Witzka, also um es einzuführen für euch, Clemens Tönnies, der große Vorsitzende, als wäre ich Chinese, der große Vorsitzende, nee, warte, das ist noch
der Schlachter.
Der Schlachter, 60 Millionen Schweine in 3 Minuten werden da weggeflockt von rumänischen Harthandelskräften, armen Schweine, Lohnerwerbskräfte, die für 3 Euro irgendwie Lebewesen aus dem Leben scheiden lassen.
Der Schlachter von Westfalen. Ich fände es schön, wenn er so in der Wikipedia stehen würde.
Also können wir mal reinschauen und gucken, wie lange es bleibt. Ist ja noch nicht mal falsch. Er ist mit Abstand der größte Schlachthofbetreiber. Ein Kumpel hat mir gestern eine Liste gezeigt mit allen Betrieben oder alle Firmen, die Tönniesfleisch bekommen. Und da wird hier wirklich anders. Unfassbar viel. Ich nenne jetzt lieber nichts, bevor wir verklagt werden, aber wirklich, sagen wir es mal so. Solltet ihr irgendein TK-Gericht im Supermarkt essen, solltet ihr irgendein Wurstgericht im Supermarkt essen, solltet ihr irgendwas essen, was Fleisch enthält und im Supermarkt ist, ist es wahrscheinlich von Clemens Tönnies Lohnarbeitssklaven erfolgreich aus dem Leben geflockt worden. Otti, warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz mit Otto sprechen. Otto, könntest du kurz aufhören, in den Parkettboden zu graben? Wäre das okay für dich? Weil der Parkettboden ist wertvoll.
Ah, danke, der Parkettboden Otto. Beim feinen Herrn Bielendorfer.
Ja, Wohnungsbesitzer Remford, weißt du, ich komme dann mal zu
noch,
dir.
Noch haben wir diese Wohnung nicht gekauft. Das ist, also.
Habt ihr doch?
Nee, haben wir nicht. Also, das passiert ja erst, wenn wir der Bank, die uns das Geld leiht, sagen, dass die bitte.
Oh, bitte, Rainer.
Ja, noch haben wir keine Schlüssel und können da nicht einziehen. Wir sind noch in unserer Mietwohnung und hoffen, dass das ehrlich gesagt so langsam dann irgendwann mal über die Bühne geht, weil wir haben unsere Mietwohnung ja auch gekündigt. Und irgendwann müssen
Ach so,
wir ja mal,
stimmt.
Ja, und irgendwann müssen wir ja auch mal umziehen, weil wir können ein Monat wird, glaube ich, gehen, aber so ab 2-3 Monaten wird es irgendwann unangenehm, wenn man sowohl die Miete als auch die Rate für den Kredit bezahlen muss.
Das
weil beides ist in etwa gleich hoch. Und
es gibt noch keinen Umzugstermin?
Nee. Und mal so 2 Monate doppelt Miete zahlen oder 3, das kennt man ja schon vom normalen Umzug, das ist echt nicht so geil.
Nee, das ist nicht geil. Oh ja, je.
Also wir warten gerade auf Post vom Notar, dass wir Geld bezahlen dürfen. Beziehungsweise die Bank, die uns das Geld leiht, Geld bezahlen darf.
Kurz zum Schlächter von Westfalen. Wir reden danach über ihn, aber jetzt führen wir kurz ein, wer er ist. Also größter Schlachthofunternehmer in Deutschland, sicherlich. Jahresumsatz weit über 300-400 Millionen. Und unglaublich viele tote Tiere und er ist auf einer Firmenfeier, ich vermute seiner eigenen Firma, ans Mikro getreten und hat Udo Lindenberg rausgehauen. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Ist im Video noch ekliger, weil seine ganzen Manager-Arschkriecher den ganzen Tag ein Campfeuer in seinem Hintern aufmachen und dort wohnen. In dem Moment, wo er auf sie zeigt und sie anlächelt, vorher angewidert ihn anschauen im Rücken, so wie Melania Trump auf Trump immer schaut. Und in dem Moment, wo er dann auf sie zeigt und dieses Lied, das ich jetzt nicht spoilern möchte, singt, singen sie mit und dir wird richtig schlecht.
Ich schmeiß es mal an. Moment. So. Da kommt's, der Herr Tönnies.
Ich mach mein Ding. Egal, was die anderen machen. Was die Schmachmatten einem so raten, das ist egal. Ich mach mein Ding. Egal, was die anderen sagen.
Ich mach mein Geld, egal, was die anderen sagen.
Mein Ding.
Mein Ding. Gott, ich hab's mal ausgefadet.
Ja, und in dem Moment, wo er sagt, was die Schwachmaten einem so raten, zeigt er lustigerweise auf die Knilche hinter sich, die dann auch fröhlich nicken, so, weißt du, obwohl sie wahrscheinlich klug genug sein werden, um zu begreifen, dass damit exakt sie gemeint sind. Uah, also wirklich, da, also wenn es mal ein Ich-muss-leicht-ankotzen-Video gibt, dann das. Also es ist... ich bin Fleischesser, stehe ich auch zu, und ich habe versucht, nicht Fleischesser zu sein. Ich versuche aufgrund meiner finanziell okayen Lage nur Fleisch zu essen, wo ich zumindest halbwegs hinterstehen kann und mich nicht in Grund und Boden schämen muss, dass ich gerade das Allerfürchterlichste zu mir nehme. Trotzdem am Ende des Tages ist es in den heutigen Zeiten irgendwie nicht schön, Fleisch zu essen. Also es ist irgendwie Mist. Ja. Und also dieses Video wirklich Cringe-Alarm hoch 10.000, ganz, ganz, ganz unangenehm.
Jetzt bin ich nicht mehr.
Ja, aber wir wollen kurz erwähnen, wodurch Tönnies überhaupt ins Thema kam, Reini. Da gibt es ja einen Grund für.
Wegen den sklavenähnlichen Zuständen, unter denen er seine Angestellten hält?
Exakt das, ja. Er hat Fleischfabriken. Und dort sind insgesamt, glaube ich, 6.000 Menschen, größtenteils aus Niedriglohnländern, also Rumänien und Bulgarien.
Was ich schlimm finde, ist, dass das jetzt wieder so hochkocht, weil es halt einen Corona-Ausbruch in einem der Betriebe gab, ne, mit ein paar hundert Infizierten, was halt in den Nachrichten halt hochgekocht ist und was im Rahmen der ganzen Corona-Krise natürlich auch ein riesiges Problem ist und so weiter und so weiter. Aber die Zustände, dass die so beschissen sind, das ist nicht neu. Das wusste man auch schon vorher. Und das geht auch so einmal im Jahr durch die Nachrichten. Es passiert nur nichts.
Das ist halt die fette Bigotterie an dem Ding, ne? Also das ist der Witz. Also wir wissen seit 40 Jahren, dass die moderne Fleischindustrie widerliche Scheiße ist. Und dass das unser Wurstpreis, unser Fleischpreis, so wie wir uns ernähren, in diesem unfassbaren Überfluss. Also was ich gelesen habe, 50% des Fleisches der Schweine, die dort getötet werden, die ein sehr kurzes, sehr fürchterliches Leben hatten, wird nicht verwendet, sondern verschrottet dann. Wir wissen das alles seit Jahrzehnten. Jetzt sind dort 1.000 Menschen an Corona erkrankt, was zum Kotzen ist, was an den Unterbringungsmöglichkeiten dort liegt. Und auf einmal springen alle drauf und sagen, oh mein Gott, wie schrecklich ist das bei Tönnies. Das wussten wir aber vorher auch schon.
Ja, und das wird auch alle, also mindestens alle ein, zwei Jahre mal durch die Nachrichten also durch diverse Magazine oder so getrieben. Es ist ein Problem. Und zwar ein Problem ist, glaube ich, nicht der Fleischkonsum an sich, sondern die Art und wie viel wir Fleisch konsumieren. Dass wir das nicht mehr als das wahrnehmen, was es mal war. Also ein Lebewesen oder ähnliche, also nein, oder ähnliches stimmt nicht, sondern ein Lebewesen.
Ähnliches. Etwas Ähnliches, wie ein Lebewesen.
Nee, sondern einfach unsere Art, wie wir Fleisch konsumieren. Also wenn wir irgendwie das hat der Nikolas heute noch getwittert, wenn beim Rewe ein Mettbrötchen für 1 Euro verkauft wird, ne, dann kann weder die Haltung der Tiere noch die Beschäftigungsverhältnisse der Arbeiter, die dieses Fleisch produzieren oder auch weiterverarbeiten oder auch verkaufen, in irgendeiner Form okay sein.
Nee, ne?
Also es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie jede Schnitzel für 20 Euro zu verkaufen, weil dann wird Fleisch irgendwann ein Luxusgut, was es ja ein Stück weit sein sollte. Aber man will ja auch nicht eine Zweiklassengesellschaft, wo sich irgendwie der Besserverdiener oder Millionär irgendwie immer noch seine Schweineschnitzel in großen Mengen auf den Teller haut und der normale Arbeiter, Hartz-IV-Empfänger oder sonst was halt sich das als Luxusgut nicht leisten kann, sondern das muss irgendwie einen gesunden Mittelweg geben. Ne? Also man muss es doch hinbekommen, dass wir unser Verhalten ändern, dass wir als Gesellschaft wegkommen von diesem, das Hühnchen muss 2 Euro kosten oder wir brauchen bitte das Mettbrötchen für 1 Euro. Also irgendwie so ein Mittelding. Ne? Jetzt das Mettbrötchen soll dann auch nicht irgendwie 20 Euro kosten oder so, aber irgendwie ein Preis, der sowohl die Herstellung widerspiegelt, aber auch in irgendeiner Form trotzdem noch vertretbar ist.
Ja, aber das ist ja so das grunddeutsche Bild. Weißt du, der Deutsche, der sich den, ich will jetzt nicht alle Deutschen verdammen, das ist natürlich Quatsch, aber der Deutsche, der sich den 2.500 Euro Weber-Grill in seinen Garten stellt, stolz den Nachbarn zeigt, was ein geiler Hecht auch ist mit seinem 2.500 Euro Weber-Grill, aber geilerweise für die Wurst da drauf nicht bereit ist, mehr als 1 Euro auszugeben. Das ist wirklich Wirklichkeit in zehntausenden Gärten in ganz Deutschland. 100
ja, wir haben, glaube ich, alle ein bisschen die Relation verloren, was das eigentlich kosten würde, wenn es denn vernünftig produziert ist.
Ja, natürlich, aber Ich muss auch sagen, ich war mal in einem Bio-Supermarkt, wollte für Freunde ein Hähnchen machen und das wäre oder war pro Hähnchen bei über 40 Euro. Das ist für eine Familie Hähnchen, keine Gans oder so. Da kriegst du im Aldi zwei Gänse für. Das ist für mich umsetzbar. Ich kann das bezahlen, weil ich zum Glück das Geld dafür habe. Aber für normale Familie mit Kindern ist es unmöglich umsetzbar. Niemals.
Ja, da wären wir dann bei dem Zwei-Klassen-Ding. Ne? Das ist halt auch too much, ehrlich gesagt. Das wird auch problematisch. Wir müssten, ich glaube auch, dass das nicht sein müsste, wenn wir als Gesellschaft in Summe unsere Verhaltensweise ändern würden. Dass man immer noch Fleisch produziert, aber nicht in den Mengen, in denen wir es gerade tun und vor allem nicht unter den Bedingungen, unter denen wir es gerade tun. Das, ne, also von Wohl der Tiere bis hin zum Wohl der Arbeiter.
Ja, aber das Problem ist diese Diskussion, also jetzt um beispielsweise die armen Tönnisschweine, die Menschen, Micky Beisenherz hat es gepostet, Tönnies ist der einzige Arbeitgeber, bei dem die Schweine, die er schlachtet, es im Zweifelsfall fast besser hatten als die Mitarbeiter.
Ja.
Und da ist so viel falsch in diesem ganzen System und es gibt irgendwie, man hat das Gefühl, behaupte ich jetzt mal, dass es niemanden gibt, der sich da ernsthaft gegenstellt. Ne, das ist eine riesige Lobby, die Fleischlobby. Der Deutsche will sein Fleisch. Und ich bin, ich bin nicht Veganer, überhaupt nicht, null. Ich esse auch wirklich auch manchmal Kacke. Weißt du, ich esse super gern Döner und ich weiß, dass in 90% der Fälle das sicher nicht gut ist, das zu tun. Trotzdem mache ich es gerne und kriege mich da auch nicht kontrolliert. Aber es muss halt klar sein, wenn die Wurst 9 Euro kostet oder das Mettbrötchen 9 Euro kostet, was Nikolas völlig zu Recht getweetet hat, dann kann das niemals in Einklang stehen mit gesunder oder mit vertretbarer Tierhaltung, weil dann kommt dieser Preis unmöglich
zustande. Also nicht nur die Tierhaltung, sondern auch die Arbeitsbedingungen der Leute drumherum. Ne? Also
das ist ja alles, spielt ja alles mit rein. Also ja. wenn du Leute fair bezahlst, sagen wir, die verdienen übertariflich, deutlich übertariflich. Mit normalen Arbeitszeiten und das Schlimme bei diesen ganzen armen Lohnsklaven dort ist ja, die werden ja auch noch innerhalb des Werks untergebracht. Das heißt, die ganze Ausbreitung von Corona hat ja was damit zu tun, dass die mit 16 Leuten in einer Wohnung da hocken.
Ja, das ist also diese komplette Industrialisierung ist das falsche Wort. Vielleicht ist doch das richtige Wort. Diese Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion, dieser Auswuchs des Kapitalismus, der ist einfach mal falsch. Und den beobachtet man nicht nur da, den kann man an vielen Stellen beobachten. Generell, wie Unternehmen geführt werden, ne? Also wie unsere ganze Gesellschaft halt unter diesem Leistungsdruck steht, dass einige Leute halt Geld durch die Arbeit anderer Menschen verdienen. Ich will jetzt keinen Kommunismus oder so, aber wir sollten generell über dieses System mal nachdenken, ob das denn so sein muss. Ist dir Premium-Cola ein Begriff?
Nee, nie gehört.
Es gibt eine Firma, die heißt Premium. Premium-Cola und Bier stellen die auch her. Premium-Bier, Premium-Cola und ich glaube mittlerweile sogar noch ein bisschen mehr. Die fahren den Ansatz mit ihrer kompletten Firma, dass bei denen im Mittelpunkt nicht das Produkt steht, das sie produzieren, also schon ein Stück weit, aber die Arbeitsbedingungen oder die Arbeit, die gemacht wird, eigentlich das Hauptprodukt dieser Firma ist, also die Leute, die dort arbeiten. Da gibt es diverse Talks zu von dem Gründer und auch ein paar andere Podcasts. Es gab letztens eine schöne Vrindt-Folge von Holger Klein dazu, wo er sich mit dem Gründer von Premium Cola nochmal unterhalten hat. Die sind mit der Firma nicht darauf ausgelegt, zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen und jedes Jahr mehr Gewinn zu machen, sondern deren Hauptziel ist es, stabil, unabhängig von großen Zulieferern und so weiter zu sein und ihre Leute zu bezahlen. Und gesund, organisch, langsam zu wachsen, wenn man denn wachsen will, wenn das überhaupt sein muss. Deren Ziel ist es auch am Jahresende nicht Gewinn zu machen mit der Firma, sondern nur Rücklagen zu bilden, dass man eventuelle Krisen übersteht und ansonsten halt die Leute bezahlt. Das ist bei denen sogar so, die haben einen Einheitslohn. Jeder in der Firma verdient das Gleiche, egal was er tut.
Das ist ja im modernen Kapitalismus mal komplett unvorstellbar. Ne?
Ja, das ist der Punkt. Diese Firma lebt in dieser kapitalistischen Welt und kann dort überleben. Mittlerweile ist ein Teil der Firma auch, die haben das ausgeweitet auf Hausverwaltungen und ein Teil davon ist auch, dass die Firmenberatungen machen. Und zwar nach ihrem Modell, wie denn diese Firma funktioniert. Das, anderen
das kriegst du doch keiner anderen Firma. Also ganz einfach, sowas, das System Tönnies oder von mir aus das System VW etc. funktioniert doch allein über Gewinnmaximierung. Da kannst du doch nicht kommen und sagen, wisst ihr was, wir verkaufen das Auto zu dem Preis, dass jeder hier gleich fair bezahlt wird, dass aber der Kunde trotzdem das Gefühl hat, nicht zu viel zu bezahlen, bla bla bla. Das ist doch niemals...
Ja, das, also hör dir die Folge mal an. Mal gucken, vielleicht schmeiße ich die auch in unsere Shownote-Links, dann könnt ihr da auch mal reinhören. Ich finde den Ansatz super interessant. Ich habe von dem Gründer auch auf einem, ich weiß gar nicht, ob es der, nee, auf dem letzten war ich nicht, auf dem vorletzten Chaos Communication Congress hat der einen Vortrag dazu gehalten zu der Firma. Es ist ein sehr interessanter Ansatz und ich finde es super, weil die ist, also die zeigen mit ihrer Firma, dass es möglich ist, sozialverträglich ein Produkt zu produzieren, ohne, also in dieser kapitalistischen Welt, in der wir leben, ohne diesen Turbokapitalismus zu betreiben, ohne immer wachsen zu wollen und immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das funktioniert. Man muss halt nur andere Grundsätze anlegen.
Ja, aber das ist ja eine wirklich grundsätzliche gesellschaftliche Entscheidung rein.
Ja, ist
also
es.
Zu sagen, wollen wir...
Es ist eine also grundsätzliche unternehmerische Entscheidung auch.
Funktionierender Kommunismus ist das beste soziale System, was man sich vorstellen kann.
Ja, aber der
Gleichheit
funktioniert nicht.
Fair. Genau, ist, aber der funktioniert nicht. Weil, aber das hat ja was mit unserer Polung zu tun.
Ja,
ne?
Aber das Interessante dabei ist ja, es geht nicht um ein kommunistisches System dabei, sondern um einen sozialverträglichen Kapitalismus. Oh Gott, jetzt klinge ich, als ob ich Germanist, als ob ich Germanistik studieren würde.
Ja, aber ein sozialverträglicher Kapitalismus ist ein Paradoxon, Reinhard.
Nein, ist es nicht. Ist es nicht.
Vielleicht im Rahmen einer einzelnen Firma, aber als Gesellschaftsform, wie möchtest du das? Also, da müsstest du so viele Menschen von ihrem Glaubenskonstrukt abbringen.
Ja, das wird nicht für alle funktionieren. Das wird auch,
ganz
also,
einfach,
das,
ganz
das,
einfach. Hörst du, da, sag mal, Beispiel. Eine Firma hat 1000 Mitarbeiter. Und der Chef der Firma ist der Chef der Firma. Der ist für diese 1000 Mitarbeiter verantwortlich. Also sagen wir mal, er ist ein guter Chef, der sich Mühe gibt. Dann will der natürlich auch mehr Geld verdienen. Im Zweifelsfall nicht das Doppelte,
ja,
sondern eher das 10- oder 20-fache. Weil er behauptet, das ist jetzt meine Behauptung, mehr Verantwortung zu tragen.
Ja, aber genau, das ist doch schon, also da sind wir doch schon bei einer ersten falschen Annahme. Warum sollte der denn mehr verdienen?
Weil er, also das könnte jetzt, ich will das jetzt hier nicht verargumentieren, aber er würde verargumentieren, weil er mehr Verantwortung trägt. Und wer mehr Verantwortung trägt, sollte auch mehr Geld verdienen. Das wäre, glaube ich, das, was der Chef sagen würde.
Ja, aber warum trägt er denn mehr Verantwortung? An welchem Punkt denn? Wieso? Also
Er trägt mehr Verantwortung, weil er jetzt sagen wir mal, weil er nicht der eigentliche Produzent ist, sondern weil er leitet, weil er anleitet, weil er entscheidet. Ne?
Ja, aber das
also
musst du,
eine
das
höhere
musst
Stellung.
Du, das, ja, aber das musst du ja in dem Unternehmen nicht so realisieren. Du musst ja nicht, also du kannst ja genauso gut eine im Betrieb also Entscheidungen treffen, einvernehmlich mit den Mitarbeitern. Das muss ja nicht der Chef machen.
Ja, kannst du dir das vorstellen, dass Tim Cook bei Apple sagt, so, ich fahre jetzt mal in meine Foxconn-Fabrik nach Asien und frage die mal, wie die sich fühlen dabei?
Wie gesagt,
ob die kleinen Kinderhände wehtun, wenn das iPhone 34 zusammengeschraubt wird? Ich glaube nicht.
Bei solchen Firmen ist es dann halt schwierig, bei solchen großen, aber es geht generell um eine Art von Unternehmertum, die halt auch bei uns im Mittelstand realisierbar wäre.
Das ist das Schönste, was Ricky Gervais bei der letzten Golden Globe Verleihung gesagt hat. Egal. Jedenfalls, der wirklich sehr, sehr, sehr gute, sehr kluge Comedian, der selber Multimillionär ist, hat die Rede gehalten. Die hast du ja auch gesehen damals, ne?
Weiß ich gerade nicht.
Musst du gesehen haben. Dann schau dir nach dieser Folge bitte den Monolog an von Ricky Gervais, der wirklich dann sagte so, viele von euch sind jetzt hier auch ja beim neuen Streaming-Portal von Apple, ne? Und es ging darum, dass Apple eine Produktion hatte über soziale Ungerechtigkeit, die einen Preis bekommen hat. And this comes from a company who runs sweatshops in China. Und dann wurde natürlich im Saal, weil der Apple-COO Tim Cook im Saal war,
so
etwas schräg gelacht von den einzelnen Prominenten, dass er so,
doch,
stop laughing, you fucks.
Das hat man doch sogar in die Sendung geschnitten, oder?
Es wurde gezeigt, es war ja live, es war keine Sendung. Ach, wir haben das in die Sendung
geschnitten, wenn ich mich
das kann sehr gut sein. Ja, stimmt. Und dann sagt er ja auch zu denen so, ne, wenn ISIS einen Streaming-Service aufmachen will, werdet ihr die Ersten, die eure Agenten da anrufen sollen. Wenn ihr heute einen Preis bekommt, bitte belehrt normale Menschen nicht darüber, wie geil und wie schön das war, dass der liebe Gott euch so erfolgreich gemacht hat, sondern halt eure Fresse, nehmt euren Preis und verpisst euch. Weil ihr habt mit dem Leben von normalen Menschen überhaupt nichts zu tun. Und da war natürlich, im Saal war erstmal Todesstimmung, aber vor den Fernsehern war die Hölle los, weil es ist exakt das. Ich habe als Kind gerne den Oscar gesehen, bis mir irgendwann klar wurde, das ist einfach scheiße. Also, wen interessiert's, ob jetzt irgendjemand einen Oscar bekommt? Niemand interessiert's.
Ja. Ja. Ich glaube, wir sollten
mal. Was ist denn das für ein. Was ist bei dir denn los jetzt? Ja.
Ja, was soll ich ja, dazu sagen? Ja,
Zahnarztzimmer scharf. Du hast doch normalerweise immer zu allem eine Meinung. Scheiß doch, hast du mal eine Meinung ins Mikro? Außerdem sind wir doch lange noch nicht durch, rein.
Doch, sind wir so langsam. Ich habe meine Meinung dazu gerade groß und breit, ne?
Premium-Cola.
Premium-Cola. Ohne Scheiß, guck dir mal ein, zwei Sachen dazu. Ich schicke dir mal einen Link. Oder ich verlinke das in unseren Shownotes hier, also auf unserem Blog.
Reini, weißt du, worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben?
Was denn?
Über unsere Live-Show.
Ah, genau. Ist auch egal, weil es ausverkauft.
Richtig. Fickt euch, die nicht Karten haben. So, ihr seid zu spät. Das Leben bestraft euch. Geht zu Tönnies und singt. Nein. Nee, aber vielen, vielen Dank an alle, die die Shows zu unserer Live-Show die Karten zu unserer Live-Show gekauft haben. Es war in anderthalb Tagen ausverkauft. Ich bin ehrlich, es war anderthalb Tage länger, als ich erwartet hatte. Ich bin natürlich wahnsinnig enttäuscht.
Ein undankbares Arschloch.
Ich werde auch nicht auftreten. Ich werde nicht kommen, aber ein Hologramm von mir wird da sein, Reini. Wird mit dir den Abend verbringen, weil ich ganz ehrlich, wenn Leute nach anderthalb Tagen erst Karten kaufen, da muss ich nicht erscheinen. Ich mache Spaß. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Das wird sehr schön werden.
Ich glaube auch.
Mitten im Pott, die Hütte wird voll, 260 Autos oder was weiß ich. Top. So habe ich Bock drauf.
Ja, ich auch. Das wird großartig. Wobei so mitten im Pott, ne? Also das Mülheim Flugplatz hier, ne? Da ist viel Wiese drumrum. Ist schon mitten im Pott.
Ja,
der
Pott
ist ja grüner, als viele Leute denken.
Jetzt scheiß dir mal nicht wieder ins Höschen rein. Es ist natürlich nicht mitten im, also es ist jetzt nicht auf dem Bahnhofsvorplatz vom Essener Hauptbahnhof, ja. Aber das muss es auch nicht sein. Also ich sag mal, es ist zwischen Duisburg und Essen. Besser geht's gar nicht.
Nee, ist top. Ist wirklich top.
Das ist wirklich eigentlich top. Also da bin ich jetzt, ich bin sehr positiv.
Ich freue mich sehr drauf. Diese Autokino-Geschichte ist ja noch nicht so ganz durch. Also irgendwie dachten wir alle, sie wäre durch, aber es gerade mit etwas Pech rollt gerade die zweite Corona-Welle an.
Ist das so, Reini?
Ja, dem ist so. Mein Bruder hat auch, ich glaube, morgen oder übermorgen irgendwie Abiturzeugnisübergabe. Ne? Der ist ja Lehrer. Und die machen das im Autokino.
Was?
Ja.
Wie, der fährst du da mit deinem Golf 2, den deine Eltern dir geliehen haben vor, oder?
Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, aber die machen irgendwie, also er hatte mir heute geschrieben, deren Abschlussveranstaltung für Schuljahr ist im Autokino.
Okay. Ja, gut, willkommen im Jahr 2020. Ne? Ja. Es wird, die Satire hat die Realität hat die Satire lange überholt, kann man nicht anders sagen. Hättest du dann mal vor 10 Jahren Leuten gesagt, ey, übrigens, euer Abitur bekommt ihr im Autokino verliehen, euer Rektor sitzt in seinem Mercedes, während ihr mit eurem, und dann macht er sein Fenster runter und schiebt durch den Spalt an seinem Wagen euer Abiturzeugnis und hupt zweimal für euch.
Ey, das ist aber genauso surreal, wie wenn du jemandem vor 10 Jahren gesagt hättest, während Trump Präsident ist, erzählt dir Xavier Naidoo, dass Deutschland kein Staat ist und er wird dabei unterstützt von Attila Hildmann. Das klingt so wie Stories zusammenwürfeln, weißt du, wo so irgendwie.
Das klingt original nach X-Factor. Eigentlich müsste Jonathan Frakes ins Bild kommen und sagen: Haben wir uns diese Story des Jahres 2020 ausgedacht? Oder ist das Leben wirklich so krass abgefuckt, dass ihr es kaum glauben könnt?
Ja, man wartet die ganze Zeit darauf. Ne? Also eigentlich wartet man jeden Tag 2020 nur darauf, dass man morgens aufwacht und das Gesicht von Jonathan Frakes guckt und er sagt, war das eine wahre Geschichte oder habe ich das alles nur ausgedacht?
Und jetzt kommt es. Es ist eine wahre Geschichte. Der Planet ist am Arsch, wir sind alle gefickt. Glückwunsch, meine Lieben. Es ist ja wirklich so. Also es ist ja, wir haben ja den Bereich, wo man von Sinn und Unsinn sprechen kann, einfach verlassen und leben jetzt in unserer eigenen Folge Idiocracy, die nicht enden will.
Ja, mal schauen, wie es weitergeht.
Ach, Reini, das hast du schön gesagt. Mal schauen, wie es weitergeht. Nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter. Womit, Reini?
Alliteration
am Arsch.
Ja, ja, ich mach so viel. Das hier ist nur eins von vielen Projekten. Du kennst das doch. Aber eins meiner Liebsten.
Oh Gott, oh Gott. Was denn, deine Makramee-Knüpfereien, die du in deiner Freizeit machst? Oder machst du dir irgendwie, knipfest du dir eine Hose oder willst du mich verarschen? Eins von vielen Projekten, was machst du denn im Moment? Nix machst du. Doof guckst du aus dem Wald, guckst du raus, sonst machst du gar nichts, du dumme Sau. Erzähl mir, ich mach hier was, ich bin stark am Start, der Reini wieder.
Was denn, ich unterrichte Menschen, ich mache Podcasts.
Hä, das ist doch jetzt auch vorbei, jetzt sind Sommerferien, du Arsch.
Hallo, ich arbeite an einer Hochschule, da sind keine Sommerferien, da fängt jetzt Prüfungsphase an, du Vollpfosten.
Ist das so?
Ja, ist so.
Aber als Student hatte ich doch frei zwischendurch.
So, und jetzt guckst du nochmal auf deine letzte Studienbescheinigung und jetzt weißt du, warum da so eine große Zahl neben Fachsemester steht.
Ich habe mich immer gewundert. Ich dachte, die hatten mich so gerne da.
War das bei dir auch so deprimierend? Also ich hatte irgendwie so junge Bachelorstudenten, die ich unterrichtet habe, die dann irgendwie geheult haben, weil sie in ihrem achten Fachsemester sind und noch nicht fertig sind oder so. Und dann guckte ich so auf meine Studienbescheinigung so während der Promotion und lese da so, 16.
Ja, ich auch, ja.
Ja, genau.
Ich hatte auch 16. Ich hatte genau 16 Semester.
Nee, warte mal, ich muss gerade mal überlegen, was stand denn auf meiner letzten drauf? Das Geile war ja bei mir, mit der Promotion war ich ja dann eingeschrieben als Promotionsstudent. Da fängt man wieder bei null an.
Oh, das ist cool. Du hast also so gesehen, du hast ein Reset gedrückt und ein Continuum geschaltet. Ist doch top.
Ja, so ein bisschen schon, aber wenn es dann wieder zweistellig wird, ist auch kacke.
Wie lange warst du insgesamt an der Uni, Rani? 20 Jahre oder
was? Nee, wirklich, wirklich lang. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich für mein Diplom gebraucht habe. Ich glaube, Regel wären gewesen irgendwie 10 Semester. Wäre Regelstudienzeit gewesen. Ich glaube, ich habe 13 oder 14 gebraucht und die Promotion waren dann nochmal 5 Jahre. Das
Ja, das ging ja rasant vor. Und jetzt ja, bist du.
In der Zeit war ich ja hart am Worken.
Da muss er selber lachen, der dumme Sack. Ja, du warst hart am. Du warst, Reini, wenn einer jemals hart am Twerken war, du, dann du. So, meine Lieben, das sind die letzten Worte von Altrationalem Arsch heute. Es war mal wieder wundervoll mit euch. Wir haben es genossen. Es war mein Höhepunkt dieser Woche. Danach kommt eigentlich nichts mehr. Wir haben euch lieb. Wir küssen eure Augen. Viel Spaß. Bewertet uns bei iTunes, dann freuen wir uns. Küsschen.
Tschüss. Es folgen 8 Minuten Lebensweisheiten von Adam West, a.k.a. der fette Batman. Es sind wirklich 8 Minuten, also ihr könnt jetzt auch ausmachen. Oder 8 Minuten Lebensweisheiten hören. Viel Spaß damit!
Was machen wir denn jetzt? Noch ist nicht aller Tage Abend, hörst du, Robin?
Ich weiß, und dein rollender Stein setzt kein Moos an.
Richtig, und geschehen, das kann man nicht ändern.
Aber das sind abgedroschene Klischees.
Wirklich, Robin, ein solches Ende hätte ich mir nie erträumt. Das Leben ist ein Becher voller Überraschungen bis zum letzten Tropfen.
Es gibt eine alte Weisheit, Dick. Gesund im Geist, gesund im Körper. Ein lohnendes Ziel.
Hör zu, das Glück kommt immer zu denen, die es suchen, Robin.
Eine gute Lektion, Robin. Geh nie ohne Zweitschlüssel aus dem Haus. Wie wenig wissen wir über die Zeit, Alfred? Ein einsilbiges Wort, ein Nomen, ein Lachen von gestern, von morgen getränkt.
Nicht vergessen, bitte, es ist nicht das Batmobil.
Keine Bange, Bruce. Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ist doch oberste Bürgerpflicht.
Ich rate Ihnen, verschließen Sie Ihren Wagen, Sir. Die örtliche Polizei hat alle Leute gebeten, unterstützt bitte diese Kampagne. Den Aufkleber können Sie an Ihre Stoßstange kleben.
Robin, warte! Die Bibliothekarin wurde nach der alten Tung-Tradition gefesselt. Sie wird in der Position nur noch eine Minute leben, Robin. Und wenn man so wie wir plötzlich vor der Wahl steht, mein Freund, einen Verbrecher zu verhaften oder einem Menschen das Leben zu retten, muss man immer das Leben retten, kapiert?
Klar, Batman, du hast wieder mal recht.
Robin, du hast dich mal wieder nicht angeschnallt mit dem Batgurt.
Wir fahren doch nur einige Blocks weiter.
Es wird nicht mehr lange dauern, dann bist du alt genug, um deinen Führerschein zu machen, Robin. Dann hast du die Möglichkeit und darfst das Batmobil und andere Wagen fahren. Denk immer an die Sicherheit im Straßenverkehr.
Sicher, Batman, du hast wohl recht damit.
Gier ist ein unwiderstehlicher Drang, Robin. Er vernebelt alle Sinne, auch den der Selbsterhaltung. Ich fürchte, letztlich wird das allen Verbrechern zum Verhängnis.
Meinst du, sie hätte es überlebt?
Eine Katze soll immer noch 9 Leben haben. Man weiß nie. Es ist fast Horu Aba Simba.
Fast was?
Horu Aba Simba, gleich 6 nach unserer Nomenklatur. Aber in der 14. Dynastie. war das die Stunde der Hyäne. Das war die Stunde, in der die Superverbrecher im alten Ägypten immer zuschlugen.
Irre, Batman. Weißt du auch irgendwas nicht?
Oh ja, Robin. Ich weiß sehr vieles nicht.
Was ist denn nun? Ein Störsignal?
Der Sender ist im Eimer, fürchte ich.
Wie ist das möglich?
Apparate von Menschen für Menschen gemacht, Robin. Niemand ist unfehlbar. Eine Lektion, die wir hinnehmen müssen.
Du hast dein Leben riskiert, um dieses Pack in der Kneipe zu retten?
Es mögen vielleicht Trinker sein, Robin, aber es sind auch menschliche Wesen. Und sie werden vielleicht auch noch gerettet. Ich konnte nicht anders handeln.
Oh, ich steck besser 5 Cent in die Uhr.
Kein Polizist verpasst dem Batmobil eine Anzeige.
Egal, Robin. Diese paar Cent sind für den Bau besserer Straßen. Wir müssen alle dafür aufkommen. Weißt du, das ist Bürgerpflicht.
Heilige Steuer, da hast du mal wieder recht, Batman. Vielleicht könnt ihr Batman nicht abhängen, Leute.
Hängen.
Hängen.
Richtige Aussprache ist wichtig.
Danke, Batman.
Okay, als hätten wir es extra bestellt. Wir können den Steuerzahlern und Governor Stonefield für diese öffentlichen Notruftelefone dankbar sein.
Wir haben unser Baby dabei, damit sie es küssen können.
Ich fürchte, ich kann das nicht tun.
Was?
Das ist eine sehr unhygienische Angewohnheit, wissen Sie. Babys sind sehr anfällig für Bakterien.
Mein Kind unhygienisch?
Nein, so habe ich das nicht gemeint. Du wirst erwachsen, Robin. Vergiss bitte niemals, in der Verbrechensbekämpfung musst du deinen Kopf ständig hochhalten. Man ist nie zu jung, um den Unterschied zwischen gut und böse zu lernen.
Wenn ich ihn wieder...
Ist dein Bruder irgendwie in Not, muss ein anderer Bruder ihm helfen, Gentleman.
Heilige Epigramme.
Nein, Robin, eine Wahrheit. Niemand ist von Grund auf böse. Aber, Gentleman, ich schlage vor, wir gönnen uns eine Pause.
Mann, Batman, dieser Kamelgrassaft schmeckt klasse.
Nimm dich in Acht vor Stimulanzen, Robin. Robin, es heißt, ein Mann ist unschuldig, ehe man nicht seine Schuld beweist. So steht's in der Verfassung. Sie ist die Richtlinie unserer Nation. Das dürfen wir niemals vergessen. Ein erwachsener Mann wie ich muss stets bereit sein, seinem Schöpfer gegenüberzutreten.
Ja, das ist eine wirklich knifflige Zwangslage, alter Kumpel. Aber vergiss nicht, zu guter Letzt wird immer das Recht triumphieren.
Ich bin überzeugt, dass die amerikanische Wählerschaft reif genug ist, um nicht auf billigen Varieté-Zauber hereinzufallen. Dann würden unsere Regierenden aufgrund listiger Slogans, transparente Plakate oder Mädchen gewählt. Naja, dann wär's doch in unser Land schlecht bestellt, nicht wahr?
Ja.
Erfahrung lehrt langsam, Robin. Und auf Kosten vieler Fehler. Denn am Ende siegen stets Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit. Sie triumphieren immer.
Nein. Es steht uns Sterblichen nicht zu, in die Gesetze der Mutter Natur hineinzupfuschen.
Aber wieso sagst du, dass die ganze Welt in Gefahr ist?
Ganz einfach. Wenn wir nicht sprechen könnten, gäbe es keine Telefone.
Oh, ja.
Du weißt, dass es Millionen von Menschen gibt, die tagtäglich Telefone geschäftlich nutzen. Naja, ansonsten müssten sie ihre Kunden andauernd persönlich treffen.
Oh, ja.
Und das würde dann gleich enorme Verkehrsprobleme hervorrufen. Dann würden auch die Männer und Frauen, die für die Telefongesellschaften arbeiten, plötzlich keine Jobs mehr haben. Sowas wie Radios... gäbe es nicht. Kino und Fernsehen würden stumm sein, hörst du?
Oh.
Es würde ein ganzes Netz von Verknüpfungen geben.
Heiliges Gewitter, Tante Harriet. Was ist denn so wichtig an Chopin?
Jede Musik ist wichtig, Dick. Sie ist eine universelle Sprache und gibt uns immer wieder Hoffnung, dass sich die Menschen dadurch besser verstehen. Und das sollte auch jeden anderen amerikanischen Bürger, der die Gesetze befolgt und achtet, nervös machen.
Ach, verdammt. Wozu muss man Französisch eigentlich lernen?
Dick, du überraschst mich. Sprachen sind der Schlüssel zum Weltfrieden. Könnten wir alle die Sprache der anderen sprechen, wäre die Geisel des Krieges vielleicht für immer gebannt, mein Junge.
Na gut, Bruce, ja.
Die Größe der Verpackung, Alfred, sagt doch ehrlich rein gar nichts über die Qualität des Inhalts aus. Durch den grünen Knopf biegt der Wagen a la izquierda o a la derecha.
Nach links oder rechts? Wolltest du mal mein Spanisch testen, was, Batman?
Übe deine Sprache mehrmals täglich, Robin. Ein Mann ist unschuldig, solange er nicht verurteilt ist, Robin. In der Verfassung steht es so. Ich akzeptiere vorerst einmal Ihre Erklärung. So. Jetzt bist du zynisch, Robin. Irren ist menschlich, vergeben göttlich. Der Wert theoretischer Studien ist gleich null. Es geht nichts über die Praxis.
Dann müssen wir das irgendwie selbst rauskriegen.
Nicht ohne vorher etwas gegessen zu haben, mein Freund. Körper und Geist brauchen beide Nahrung. Wir dürfen keine Zeit mehr verschwenden. Denn vergessen wir nicht, es geht um Menschenleben.
Es gibt viele Bezeichnungen dafür, mein Lieber. Bezeichne es als Leidenschaft, Neid oder Verlangen. Aber das einfachste und treffendste Wort ist Gier.
Wahlen gewinnt man nicht durch Umfragen, Commissioner. Sie werden durch Wählerstimmen entschieden, wenigstens in diesem Land. Aber die Moral macht uns erst zum Menschen. Und ehe Kriminelle das nicht einsehen, haben wir noch viel zu tun.
Zu banalen Sprüchen, das weißt du, neige ich wirklich nicht, Robin. Aber ich muss sagen, dass ich dich in letzter Minute aus dieser Wachszelle befreit habe.
Lieber 3 Stunden zu früh als 1 Minute zu spät. Wo brennt's denn, Commissioner?
Ein Verbrechergehirn ist wie ein Schwamm, der viele seltsame Fakten aufsaugt, Robin.
Mein Freund, man kann nie genug Erfahrung in Politik haben, Robin. Wie schon mehrere Politiker zu spät erkennen muss.
Sieh dir den Gauner an. Parkt tatsächlich im absoluten Halteverbot.
Er darf da stehen, Robin. Der Wagen hat ein Diplomatenkennzeichen. Die vielen Diplomaten in unserer Stadt müssen wir zugunsten des Weltfriedens in Kauf nehmen.
Es ist Batman, ja wirklich. Wer sonst in der dumpfen heutigen Dynastie würde so ein Zeug kreieren?
Auf Wiedersehen, meine Herrschaften. Robin und ich müssen wieder unseren unerbittlichen Kampf gegen das Verbrechen aufnehmen.